Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 204. Sitzung und sie heißt 2 plus 2 gleich 5. Das nimmt Bezug auf eine Äußerung aus 1984, wo der Protagonist sagt, solange er noch sagen darf, dass 2 plus 2 4 ist, sei Freiheit. Ja, inzwischen sind wir in einer Situation, wo wir ja uns zumindest weiß gemacht werden soll, häufig, dass 2 plus 2 5 ist und oder vielleicht 8 oder 7 oder 100, also was immer sich dahinter verbergen kann. Ich glaube, wir müssen weiter darauf bestehen, dass 2 und 2 eben 4 ist und dass wir uns davon nicht abbringen lassen. Ja, ich begrüße gleich unseren ersten Gast. Es ist Wibren van Haga aus Holland. Er ist Rechtsanwalt. Und er hat auch natürlich die ganze Maßnahmenkrise vollumfänglich miterlebt und wird uns jetzt ein bisschen einen Einblick geben, also einen Rückblick und einen Einblick vielleicht in wie er die Lage im Moment einschätzt. Hallo, Vibren, sorry, I'm excited to see you.
Well, it's a pleasure that you've invited me, and always happy to join.
Yeah, it would be great if you could give us a little bit of your background and maybe what you've experienced during these years of crisis.
Yes, no problem. I'm a white male, four children, 57 years old.
Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin Ingenieur, Elektroingenieur, habe in Delft studiert, an der TU Delft. Nach meinen Studien wurde ich holländischer Soldat, Spezialkräfte, und arbeitete dann für die Firma Shell. War 3 Jahre lang in Gabun in Westafrika und 4 Jahre auf Ölbohrplattformen in der Nordsee vor Schottland und dann 4 Jahre in den Wüsten von Oman auf der Suche nach Öl und Gas. Danach wurde ich Unternehmer bei verschiedenen Firmen, Gesundheit, Solar. Und jetzt in der Immobilienbranche. Aber ich halte mich immer noch für einen Ingenieur und einen Unternehmer. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sehr kritisch war gegenüber Regierungsbeamten, Politikern, Minister und Außenminister, weil diese Leute meistens nicht die qualifiziertesten für ihren Job sind. Die meisten haben keine technische Erfahrung und sind einfach Beamten, die aus Politologie kommen oder andere Fähigkeiten haben. Und aus diesem Frust heraus. Mit der Regierung bin ich selber in die Politik gegangen. Zuerst auf der lokalen Ebene, auf der Stadtratsebene. Und war im Stadtrat 8 Jahre lang für die liberale Partei, die VVD in Holland. Das war früher mal die größte Partei. Ich gehöre seit 38 Jahren der VVD an und war immer ein Liberaler oder ein Libertarier. Ich vertraue der Regierung nicht. Ich glaube, die Regierung sollte so klein wie möglich sein, sollte Straßen bauen und Krankenhäuser und uns sich für unsere Sicherheit sorgen, das Militär unterhalten. Aber sonst nicht viel. Nach 8 Jahren im Stadtrat wurde ich dann Parlamentsabgeordneter. Zuerst für die VVD. Dann haben sie mich nach 1,5 Jahren rausgekickt. Nach 38 Jahren. Das war sehr schmerzlich, aber es war das größte Geschenk, das sie mir je gemacht haben. Der Grund war, weil sie keinen Unternehmer dulden konnten. In der modernen Politik ist es aus irgendeinem Grund, wenn man nüchternes Leben führt, hart arbeitet und Erfolg hat und Risiken auf sich nehmen, darf man nicht in die Politik gehen. Es ist ein halber Scherz, aber ich habe mal gedacht, dass ich ein Opfer war für diese marxistische Revolution, die jetzt stattfindet. Und aus Versehen bin ich Parlamentsabgeordneter geworden. Am 24. September 2019 haben sie mich rausgeschmissen. Und am Anfang von 2020 begann diese ganze Zirkus mit der Corona-Pandemie. Und ich war ein unabhängiger Parlamentsabgeordneter. Das war ein großer Vorteil, weil ich von außen zusehen konnte und darüber nachdenken, was passiert. Und habe bald Anrufe aus dem ganzen Land bekommen von pensionierten Professoren, von medizinischen Fachkräften, die in der Notaufnahme arbeiten. Und die erzählten mir Geschichten, die genau das Gegenteil waren von dem, was die nationalen Medien erzählten und die Regierung. Zum Beispiel war einer der ersten Anrufe von einem medizinischen Fachmann, einem Chirurgen in Den Bosch. Und er sagte mir, wir werden gezwungen vom Krankenhaus, jeden als Corona-Patienten einzustufen. Wir haben diese Tests, egal ob es ein PCR-Test war oder ein Wattebausch, ein Abstrich. Kommen die Leute ins Krankenhaus und von einem Autounfall und sterben am Autounfall. Und dann werden sie auf Corona getestet und werden als Corona-Toter eingetragen. Das war merkwürdig. Ich konnte mir das nicht vorstellen, warum die Regierung so etwas machen würde, um diese Zahlen derart künstlich aufzublähen, um die Angst zu erhöhen. Das war sehr seltsam am Anfang. Unser Premierminister Mark Rutte ging ins Fernsehen, ins bundesweite Fernsehen mit einer Ansprache und sagte, wir wollen die Herdenimmunität erreichen. Ich habe mit allen Experten gesprochen und gesagt, wir werden nicht in Panik verfallen. Wir werden ganz langsam dieses Virus sich ausbreiten lassen und dann wird sich die Herdenimmunität durchsetzen und dann wird es vorbei sein. Und innerhalb von 2 Wochen hat er bestritten, das jemals gesagt zu haben. Und dann kam der Lockdown. Dann wurden wir gezwungen, Masken zu tragen und Sie kennen die ganze Geschichte. Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen. Und mit jedem einzelnen Schritt der Regierung in dieser Corona-Lockdown-Zeit habe ich mich immer wieder gefragt, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, liebe Regierung? Was sind die Nebenwirkungen von diesen Maßnahmen? Und ich war der Einzige, der das gefragt hat. Und das hat mich sehr überrascht. Und alle haben nach noch mehr Lockdown gerufen und noch mehr Masken. Das war dystopisch. Im ersten halben Jahr war ich ganz alleine und da habe ich immer mehr Mitstreiter gefunden unter den Abgeordneten, die langsam entweder aufwachten oder wenigstens einsahen, dass die Schäden an den Kindern zum Beispiel absurd waren. Aus 150 Abgeordneten gab es vielleicht 10, die gesehen haben, dass diese Maßnahmen kontraproduktiv waren. Es waren ganz einfache Fragen, die wir gestellt haben. Während den Lockdowns wurde eine Studie gemacht in der inneren Abteilung. Nachdem modelliert wurde, wie viele gesunde Lebensjahre zerstört wurden und wie viel gerettet durch diese Maßnahmen. Und sie dachten, Sie würden 100.000 gesunde Lebensjahre retten durch den Lockdown und 650.000, die man zerstören würde. Das, unterm Strich blieben also 550.000 Stunden gesunde Lebensjahre zerstört. Dieser Bericht wurde niemals dem Parlament oder der Regierung vorgelegt. Er wurde aber ein paar Monate später öffentlich. Aber sie haben gesagt, ach ja, es war damals eine Panik und es wusste keiner, was zu tun ist. Vielleicht wären alle gestorben. Aber innerhalb ein paar Monate war klar, dass die Sterblichkeitsrate bei 0,2% lag. Und das ist sehr ähnlich wie eine ganz normale Grippe. Das andere war, dass die Grippe völlig verschwunden war. Man konnte also nicht unterscheiden. Und dann kam der PCR-Test dazu. Und sie begannen mit den Zyklen herumzuspielen, damit sie die Pandemie dadurch erzeugen konnten. Und ich war damals, galt ich als Staatsfeind Nummer 1 oder ein Volltrottel, weil ich kein Mediziner war. Aber langsam begannen Mediziner auch sich zu organisieren. Und dann gab es eine Gruppe. Ungefähr 1700 oder 2000 Mediziner und Ärzte, die sich in einer Covid-Allianz gegen die Regierung vereinigt haben. Und sie haben gesagt, hör zu. Rob Ahlens war dabei. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesprochen haben. Er war der erste Mediziner im Süden der Niederlande. Und er hatte dieses Hydroxychloroquin-Protokoll. Und kein einziger seiner Patienten ist gestorben. Er ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, gesagt, Hydroxychloroquin funktioniert sehr gut. Und er wurde total fertig gemacht. Sie versuchten, seine Zulassung wegzunehmen und ihn vor Gericht zu zerren. Und Ähnliches ist den Medizinern passiert, die Ivermectin verschrieben haben, obwohl das einen Nobelpreis erhalten hat. Es gibt keine Nebenwirkungen. Es ist seit Jahren im Einsatz. Aber sie wollten diesen mRNA-Impfstoff oder Gentherapie an den Mann bringen. Das ging nur dadurch, wenn es kein alternative Therapeutikum gab. Und jeder, der bei klarem Verstand war, konnte sehen, dass da was Größeres dahinter steckte. Und anscheinend üben die Pharmafirmen sehr viel Druck aus, um diese Therapeutika, mRNA-Stoffe zu entwickeln. Und Hydroxychloroquin und Ivermectin wurden verboten und Ärzte wurden verfolgt, die es verschrieben haben. Und der heilige Gral war dieser sogenannte Impfstoff, und der nicht völlig erprobt war, was man nicht einen Impfstoff nennen sollte. Und dann ging die große Lüge los. Und das ist etwas, was in den westlichen Ländern die eine parlamentarische Untersuchung anstreben, berücksichtigen sollten, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen sein könnte. Und ich kämpfe für die Gerechtigkeit und für die Freiheit seit einiger Zeit. Und deshalb freue ich mich, bei Ihnen heute dabei zu sein. Ich glaube, die Tatsache, dass es so leicht war, sich den Pharmafirmen zu unterzuordnen und zu beugen. Und das eine Impfpflicht quasi eingeführt haben für etwas, was man nicht wusste, ob es gut oder schlecht war für die Menschen. Es ist wirklich ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich würde gerne hier Gerechtigkeit vollzogen sehen, weil die Daten sehr schnell gezeigt haben, dass wenn man unter 50 oder 60 Jahre alt war, man kein Risiko ausgesetzt war. Diese ganze Marketingstrategie, zu sagen, man muss sich impfen, um die anderen zu schützen oder die älteren Menschen zu schützen oder die Schwachen. Es ist totaler Unfug. Man impft sich für sich selber. Das ist ganz logisch. Und unser Gesundheitsminister, Richard Junge, ist ins Fernsehen gegangen und hat gesagt, ich garantiere Ihnen, wenn Sie den Impfstoff nehmen, diese mRNA-Gentherapie, werden Sie sich nicht anstecken mit Corona für Ihr Leben lang. Sie werden es nicht mehr übertragen können. Und es wird keine Nebenwirkungen geben. Das war alles eine große Lüge. Es war schon damals eine große Lüge. Wir wussten schon damals, dass es... dass es schwerwiegende Nebenwirkungen gab. Nicht bei allen natürlich, aber in bedeutenden Fällen. Ich habe eine junge Frau namens Annemarie Klostermann gesprochen. Die sollten Sie auch mal einladen. Sie war die erste Impfnebenwirkung, die ich kennengelernt habe. Sie ist auf mich zugegangen, weil sie voller Panik war. Sie hat gesagt, ich habe mich impfen lassen und ich konnte nicht mehr sprechen. Ich war gelähmt. Ich habe Ausschlag bekommen, Haarausfall. Und da keiner hat auf sie gehört, weil es gab keine Impfnebenwirkungen. Man konnte Post-Covid haben oder Long-Covid. Das konnte monatelang gehen, aber Impfnebenwirkungen gab es nicht. Und bis heute ist es immer noch so, dass unsere Versicherer, wenn man sich für Post-Covid behandeln lassen will, wird es bezahlt. Wenn es ein Impfschaden ist, dann wird überhaupt nichts bezahlt. Und viele Leute sagen sich, gut, ich nenne das jetzt Post-Covid. Dann bekomme ich das wenigstens bezahlt. Nachdem ich Annemarie kennengelernt habe, und zu der Zeit war der gesellschaftliche Druck enorm. Man konnte sich über sowas gar nicht unterhalten, ohne fertig gemacht zu werden. Man konnte nicht mehr reisen. Man konnte nicht mehr in die Kneipe oder ins Restaurant gehen, wenn man ungeimpft war. Es kam diese Impfausweise mit QR-Code. Und das war die Zeit, wo ich mich beschloss, wenn sie ein bisschen vorsichtiger gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht impfen lassen. Aber die Tatsache, dass es uns so aufgezwungen wurde und die Regierung ganz offensichtlich gelogen hat, dachte ich mir, da steckt was Größeres dahinter. Deshalb habe ich niemals eine Maske getragen und habe mich niemals impfen lassen. Und ich wurde dafür verunglimpft und diffamiert. Bis die Menschen angefangen haben, die Regierung zu hinterfragen. Und dann gab es plötzlich ein paar hunderttausend Menschen, die auch für mich gestimmt haben damals. Deshalb habe ich sehr viele Unterstützung bekommen. Ich habe meinen Abgeordnetensitz in der letzten Wahl verloren, aber damals hat mich das sehr gefreut. Es war also ein langer Kampf bergauf. Die Tragödie ist, dass viele Menschen denken, dass Corona vorbei ist und vergessen und der Vergangenheit angehört. Aber ich bin überzeugt, dass es gerade erst losgeht. Wenn man die Übersterblichkeit anguckt, die steigt immer noch in den Ländern mit der höchsten Impfquote. Und wir sehen, dass AstraZeneca alle Impfstoffe vom Markt genommen hat, wegen den Thrombosen und Blutgerinnsel.
Yeah, you told me so, yeah. Um, he, he,
Ich hoffe, Sie werden Herrn Okema auch interviewen. Er hat das EMEA-Datenbanken angeschaut und das ist überwältigend, was er da gefunden hat. Die Menge der Nebenwirkungen ist um 16-fach angestiegen seit dem Beginn der Impfkampagne. Es gibt einen unglaublichen starken Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und der Impfkampagne und auch langfristige Nebenwirkungen. Der am meisten gemeldete Nebenwirkung des Impfstoffes ist Corona. Das heißt, das Immunsystem wird nicht geschützt, sondern getäuscht und dazu gebracht, leichter Corona zu bekommen. Und wenn man ein gesunder Mann oder Frau ist und sich ansteckt, dann bekommt man einen Schnupfen und das war's dann. Wir kämpfen also immer noch. Wir haben viele Informationsfreiheitsanfragen gestellt. Nach dem 16. Artikel unserer Verfassung hat jeder Politiker das Recht zu wissen, was die Regierung macht. Dieser Artikel wird dabei ignoriert und sie stellen keine Informationen zur Verfügung. Aber eigentlich wird nach diesem Artikel das Anrecht festgehalten auf Informationen. Deshalb möchten wir die interne Kommunikation der Regierung erhalten. Und in 7 oder 8 Fällen klagen wir jetzt. Und nach dieser Informationsfreiheitsartikel müssen sie uns eigentlich diese Information geben. Manche Journalisten haben sich eine goldene Nase verdient, denn wenn der Richter urteilt, dass diese Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen und es sonst eine Strafe von Zehntausenden Euro zur Folge hat, bezahlt die Regierung lieber die Strafe. Sie bezahlen also Hunderttausende von Euro an Geldstrafen, damit die Öffentlichkeit nicht erfahren kann, was sie hinter den Kulissen getrieben haben. Das ist erstaunlich. Außerdem war diese Ausgangssperre. Ich weiß nicht genau, welcher Monat das war, aber einer der anderen Freiheitskämpfer, das war Wilhelm Engel, von dem Sie wahrscheinlich gehört haben. Ja, wir kennen ihn. Und der war mehrmals bei uns hier im Ausschuss. Und mit Jeroen Pauls. Sie sind beide sehr schlau und sehr, sehr gebildet. Und Willem hat natürlich einen medizinischen, biochemischen Hintergrund. Sie stellen ihn als verrückten Tanzlehrer dar, aber er hat Biomedizin studiert und promoviert. Und er weiß genau, wovon er spricht. Ich habe viel Kontakt mit ihm gehabt am Anfang des Corona-Theaters. Aber er und Jeroen Pauls haben eine Klage gegen die Ausgangssperre angestrengt. Dieser ganze Ausgangssperre war Unsinn, weil alle wussten, dass das Virus nicht sich an Uhrzeiten hält. Warum sollte man die Leute einsperren bis 5 Uhr morgens? Und meine Kinder haben eigentlich gelacht, weil sie einfach bis 5 Uhr morgens feiern mussten. Wenn es also Infektionsrisiko gab, wurde er durch die Ausgangssperre verstärkt. Und all diese Maßnahmen waren lächerlich. Sie sagten, wenn wir keine Ausgangssperre machen, werden wir hunderttausende Menschen in der Notaufnahme haben. Das war alles Unsinn. Aber Jeroen Paulsen und Willem Engel haben sie verklagt und gewonnen. Das war erstaunlich, weil das Justizsystem in den Niederlanden vollkommen politisiert ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland funktioniert, aber das ist genauso. Aber die Rechtsabteilung wird von der Politik bestimmt. Wenn immer ein Oppositionsführer gibt, dann wird er verklagt werden. Geert Wilders wurde drangsaliert, jahrelang drangsaliert mit Klagen. Richard de Mos war in Den Haag ein Abgeordneter. Der wurde beschuldigt, alles mögliche, Korruption, hat seinen Job verloren. Und nach 3 Jahren haben sie nichts erreicht. Und der Richter musste ihn freisprechen, aber das Leben ist dann schon ruiniert. Der Richter hat geurteilt, dass die Ausgangssperre Unsinn war und unrechtmäßig. Und unser Premierminister hat dann zum Telefon gegriffen und den obersten Richter angerufen. Und innerhalb von 5 Stunden war die Berufung da. Und in dieser Berufung haben wir verloren. Deshalb wurde die Ausgangssperre wieder implementiert. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Mal eine Ausgangssperre gehabt. Wir waren das einzige Land auf der Welt, die noch den Lockdown hatte. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Es ist immer noch dystopisch, darüber nachzudenken, wie es so außer Kontrolle geraten konnte. So viele Leute immer noch der Regierung vertrauen und immer noch glauben, dass sie alles richtig gemacht hat. Für das Wohl der Gesamtheit, für ihre Gesundheit. Es war irrsinnig, es war dystopisch. Es war wie 1984 oder Schöne neue Welt oder We von Evgeny. Man liest diese dystopischen Romane und denkt sich, ach, sowas passiert das doch nicht. Und dann ist es plötzlich soweit und die Regierung bestimmt alles. Und ich mache mir sehr viel Sorgen, wenn wir uns nicht jetzt gegen diese marxistische Revolution aussprechen, werden sie mit neuer Technologie und Gesichtserkennungssoftware und Online-Maßnahmen dein Leben mit einem Knopfdruck ausschalten. Es ist nicht nur ein Putsch der One Health-Leute, sondern es ist auch ein Klimaputsch. Und ein militärischer Putsch und ein Migrationsputsch. Ich war fasziniert, als unsere kommunistische Partei im Grunde sich zerlegt hat. Ich dachte, das ist das Ende des Kommunismus. Kommunismus war nicht so wirklich attraktiv für Leute. Die Leute wussten, was in Kuba und China und Nordkorea und der Sowjetunion passiert ist. Alle dachten, das ist jetzt vorbei. Dann sind sie verschwunden und plötzlich sind sie wieder aufgetaucht als Grün-Linke und das Klima war der neue heilige Gral und alle waren ganz begeistert, um alle gleichgeschaltet zu werden. Lasst uns alle gleich divers sein und wir kämpfen jetzt gegen die Ungleichheit. Warum sollte es Unterschiede geben zwischen den Menschen? Das war so gegen meinen libertären Hintergrund, dass ich dachte, die Kommunisten sind wieder da. Das Problem ist, es ist ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Und sobald man in diese Ecke gedrängt wird, hält man einen für einen Trottel. Das klingt sehr pessimistisch. Wenn ich sowas höre, dass sie von Kommunismus sprechen. Für mich ist Kommunismus eine Revolution von unten, wo die Menschen sich zusammengetan haben. Aber das hier kommt von oben. Das ist Totalitarismus. Das ist ein Plan von oben, die uns aufgesetzt werden, um die Leute hinters Licht zu führen mit Lügen. Sie haben ihre Privatjets und sie haben ihre Privatinseln und ihren Luxus. Es hat nichts zu tun mit Kommunismus. Das ist Parasitismus. Sie wollen als Parasiten ihr Leben stabilisieren. Das macht die Leute dumm und fast zu Sklaven und nimmt ihnen alles weg. Sie bekommen nichts davon. Das hätte für mein Verständnis nichts zu tun mit Kommunismus, was eigentlich vom Volk ausgehen sollte. Ich würde diesen Begriff nicht verwenden. Für mich ist das Totalitarismus, eine moderne Form davon, die nur mit diesen Propaganda-Instrumenten funktioniert, die in jedem Mobiltelefon und jedem Fernseher stecken, in jedem Medium. Sie können die Köpfe der jungen Menschen programmieren und sie dazu bringen, dass wir alle zusammenstehen müssen für die Zukunft. Und sie erzählen ihnen Märchen, was die Zukunft sein sollte. Und sie sagen es immer und immer wieder. Und wenn man genug lügt, dann fangen die Leute an, das zu glauben. Und das wissen die einfach. Und das vollziehen sie auch. Deshalb müssen wir unsere Kinder davor retten. Das ist die wichtigste Aufgabe. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Vielleicht ist es nur der unterschiedliche Begriff. Aber ich glaube, das sehen wir sehr ähnlich. Aber in der Sowjetunion haben die Eliten auch in Luxusvillen gewohnt und hatten ihre eigenen Flugzeuge. Das war auch Totalitarismus. George Orwell hat es in der Farm der Tiere beschrieben. Aber am Ende gibt es immer eine Elite, die die Macht haben. Das Problem am Kapitalismus ist, dass man diese große mittlere Gruppe, die Mittelklasse, die Erfolg haben können. Und sie werden einflussreicher und wollen Sachen verändern. Und sie wollen nicht von Eliten bestimmt und unterdrückt werden. Jeder hat die Freiheit und die Möglichkeit, sein Glück zu schöpfen, aber man muss Risiken auf sich nehmen. Und so ist das Leben. Das wird nicht kontrolliert von der Regierung. Das macht diesen Bürokraten also Angst, weil sie die Kontrolle haben wollen. Das Einzige, wo ich nicht Ihrer Meinung bin, ist, dass der Kommunismus nicht von unten kommt. Die Idee kommt vielleicht so. Der Kommunismus ist in einer Region wie die Sowjetunion oder wie Deutschland nicht möglich. Sogar die Niederlande sind zu groß. Weil wenn die Menschen sich von unten heraus organisieren, müssen sie Transparenz haben, wem sie die Macht anvertrauen und wer die Funktionäre sind. Sie müssen einen Überblick haben und sagen können, nein, wenn derjenige etwas falsch macht. Und das funktioniert nur in kleinen Gruppen, in kleinen Regionen. Wenn man in ganz Europa seine Macht von sich gibt, dann ist man verloren. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, lokal ist besser. Und in unserem Dorf, in unserem Stadtrat können wir zusammenarbeiten. Ich würde nicht Kommunismus dazu sagen. Vergessen wir diese alten Begriffe. Das ist so abgelatscht. Ich rede gar nicht mehr von links und rechts. Ich rede nicht mehr von Kapitalismus und Kommunismus, weil diese Begriffe missbraucht werden und so viele Bedeutungen werden, weil sie von allen Seiten missbraucht werden. Wir müssen also genau definieren, was wir meinen. Was meinen Sie damit und wie erleben Sie das? Deshalb verwende ich den Begriff Kollektivismus. Aber ich habe damit zu kämpfen, weil wir am Ende des Tages manipuliert werden. Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Matthias Witt, Die Psychologie des Totalitarismus. Und ich hatte ein paar sehr interessante Unterhaltungen mit ihm. Seine Unterteilung durch seine Forschung war, dass 60% der Menschen es egal ist, wenn sie eine Maske tragen müssen oder sich spritzen lassen, ist es egal. Solange ich auf der Couch sitzen kann und Netflix gucken und was zu essen und Fußball gucken kann. Und 10% sind wahrscheinlich Leute wie Sie und Viviane und ich und ein paar andere, die immer misstrauisch sind, immer skeptisch und kritisch sind und mit einem offenen Blick durch die Welt gehen. Und die 30%, die übrig bleiben, sind die Besorgniserregenden. Die sind nicht dumm, aber sie haben einen gesellschaftlichen Antrieb, um zusammen zu sein, zusammenzugehören und wollen alle eine Maske tragen, um zusammenzugehören. Und sie sind auch bereit, die 60% zu unterdrücken oder die 10% zu unterdrücken, die kritischen 10%. Und das ist für uns schrecklich. Wir wollen nicht unterdrückt werden. Wir wollen, dass die Menschen machen und glauben, was sie wollen. Tragen sie eine Maske, wenn sie wollen, aber zwingen sie mich nicht dazu. Es hängt also davon ab, mit wem wir uns nicht unterhalten. Wir müssen so viele Leute wie möglich erreichen und ihnen die Augen öffnen. Es ist so viel einfacher zu sprechen, wenn man überzeugt ist, die Wahrheit zu haben. Wenn man nicht lügt, ist man so stark. Wer lügt, ist so schwach. Das ist der Unterschied, der uns stark macht. Viele Leute spüren das. Ich glaube, wir müssen in dieser Richtung weitermachen und die Wahrheit sagen. Auch wenn wir uns täuschen, müssen wir unsere Meinung sagen und offen darüber reden und uns widersprechen und diskutieren und voneinander lernen. Das macht uns so viel freier. Und die andere Seite ist so blockiert, nicht das Falsche zu sagen. Sie sind gelähmt. Das sieht man heute an den Universitäten. Der eine Ort auf der Welt, wo Widerspruch geschätzt werden sollte, sollte in den Wissenschaften sein, an den Universitäten. Aber das ist völlig verschwunden. Sie haben jetzt sichere Räume, wo man nichts mehr sagen darf. Die Corona-Untersuchungen zu Übersterblichkeit zum Beispiel. Die Politik entscheidet, was untersucht wird. Wir haben vielleicht 13 oder 15 staatsbezahlte Untersuchungen. Aber das Einzige, was wir nicht untersuchen, ist die Verhältnis zwischen Übersterblichkeit und Impfungen. Sie sind auf einem Auge blind. Man muss die Frage stellen, wie kann man unterscheiden zwischen einer, ob etwas von der Infektion kommt oder von der Impfung. Man muss die Wissenschaftler fragen, wie unterscheidet man? Man muss eine Kontrollgruppe haben und einen Vergleich. Sie kommen an dieser wissenschaftlichen Methode nicht vorbei, die man normalerweise verwendet, um an die Wahrheit zu kommen. Wir müssen sie daran erinnern, wie die Wissenschaft normalerweise funktioniert, wie man Fragen stellt, wie man eine Wahrheit überprüft. Wir müssen keinen indoktrinieren, wir müssen nur die richtigen Fragen stellen. Wenn sie etwas sagen, dann lache ich ihnen ins Gesicht, weil ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Ich bin immer noch guter Dinge. Ich glaube, die ganze Corona-Betrug war ein paar Jahre zu früh. Und sie haben ihre Macht überschätzt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt versuche, Leute zu überzeugen, dass das ein Betrug war, dass das alles übertrieben war, braucht ungefähr 10 oder 15 Minuten, um jemanden zu überzeugen. Als es mitten in der Pandemie war, hat es Stunden gedauert. Aber indem man die richtigen Fragen stellte, konnte man etwas erreichen.
also through, I think Wolfgang is gone, is he?
Ist Wolfgang noch da?
He seems to be stuck.
Yeah.
Er scheint zu hängen.
Yeah. No worries, he'll come back again.
Er kommt hoffentlich bald wieder.
But there are so many statements that have been recorded.
Es gibt so viele Aussagen, die aufgenommen wurden. Und das ist in den sozialen Medien zu finden, wenn man diese Lügen ansieht. Sind die Posts und die Filme zum Totlachen, weil man muss nur ihre Lügen damit vergleichen, was jetzt passiert. Heute Morgen habe ich gesehen, ein kleines Video unseres Gesundheitsministers, der sagte, AstraZeneca hat keine Nebenwirkungen. Es ist der beste Impfstoff überhaupt. Und jetzt hat AstraZeneca ihren Impfstoff vom Markt genommen, weil es so viele Nebenwirkungen hat. Sehr, sehr seltene Nebenwirkungen natürlich. Das ist sehr interessant, weil wir in einer letzten Sitzung einen Anwalt da hatten, der mit einem der ersten Opfer oder Bekannten oder Opfer klagt. Und sie war zufällig sehr früh bei uns im Ausschuss dabei, in der 60. Sitzung oder so. Und sie hatte eine Thrombose und hat einen Großteil ihres Darms verloren. Und sie hat den Fall gewonnen. Und AstraZeneca wurde dazu verurteilt, die Informationen über alle anderen Impfnebenwirkungsfälle mit dieser Symptomatik öffentlich zu machen. Und nach diesem Entscheid hat AstraZeneca ihren Impfstoff vom Markt genommen. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt oder ob das ein Zufall ist oder ob da mehr dran ist. Aber es war ein interessanter Zufall. Es wurde also sehr früh sehr offensichtlich, dass an AstraZeneca etwas nicht stimmt. Auch die Reaktion in Dänemark. Es war erstaunlich, dass es noch so lange verkauft werden durfte. Als sie Parlamentsabgeordneter war, warum war es so schwierig? Warum haben wohl nur 10 andere Abgeordnete das so gesehen wie Sie? War es Ihnen nicht erlaubt zu denken oder wie erklären Sie sich das? Ich glaube, sogar von diesen 10 gab es einige, die es nur für politisch ratsam erachteten, eine andere Meinung zu haben. Sie waren nicht unbedingt überzeugt. Also das war für mich reiner Opportunismus. Aber es gibt dieses Gruppendenken und ich bin kein Psychologe, aber vielleicht habe ich ein Problem mit Autorität. Wie die meisten von uns. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Angewohnheit ist. Wenn alle in die gleiche Richtung laufen, dann gehöre ich nicht gerne dazu. So bin ich nun mal. Ich glaube, manchmal sind manche sind gesellschaftlich benachteiligt. Und können nicht ehrlich sein. Es ist etwas armselig, aber es passiert. Sogar Abgeordnete. Ein Abgeordneter sollte stark sein und Rückgrat haben und über das Wohl der Menschen und des Landes nachdenken. Aber es ist oft nicht so. Vielleicht denken sie an das Geld, das sie verdienen, ihren nächsten Job oder ihre Karriere. Es gibt also viele unterschiedliche Interessen und viele gesellschaftliche Strukturen, die da mit einwirken. Ich hatte also Glück, weil ich alleine stand und die Freiheit hatte, zu denken und zu sagen, was ich wollte. Und ich werde es niemals wissen, was passiert wäre, wenn ich immer noch zur VVD gehört hätte. Dann hat man natürlich den Parteienzwang. Man kann nicht einfach machen, was man will. Vielleicht wäre ich nicht so stark gewesen. Aber zum Glück war ich schon rausgeschmissen worden. War das für die Abgeordneten ein Beweggrund, wenn sie Parteienmitglied waren? Ich habe meine Zweifel, aber ich muss mich an die Parteirichtlinien halten. Nein, natürlich. Außerhalb der politischen Arena konnten die Leute sagen, ja, ich finde es auch lächerlich, eine Maske zu tragen. Aber wenn man keine Maske trägt, wird man diffamiert und verunglimpft. Auch wenn man denkt, dass es albern ist, sollte man es nicht tun. Da haben auch Abgeordnete, die schwanger waren, sich impfen lassen. Ich bin kein Mediziner, ja. Aber ich weiß schon, dass es nicht an Schwangeren erprobt war. Und dass keiner hundertprozentig wissen konnte, dass es sicher sein würde. Man sollte sich in der Schwangerschaft nicht impfen lassen. Wenn es eine Unsicherheit gibt, warum sollte man dieses Risiko auf sich nehmen? Die haben sich als Gutmenschen dargestellt. Ich glaube, das hat sehr viel Schaden verursacht. Für die Abgeordneten ist es das eine, aber für den Gesundheitsminister ist es ganz was anderes. Der Gesundheitsminister hat einfach gelogen und der Premierminister auch und immer weiter gelogen über alles. Er hat nach der Corona-Pandemie auch weiter gelogen. Er lügt über Ukraine, über Palästina, über alles. Das ist seine Art. Was aber nicht im Sinne des Volkes ist. Ihr Ton ist unterbrochen. Ich habe noch eine Frage. Es ist interessant, was Sie gesagt haben zu dieser Studie vom Innenministerium, die Nebenwirkungen angeschaut haben. Wir hatten etwas, was keine offizielle Studie war, angeblich keine offizielle Studie war, von einem Beamten in dem Innenministerium, Stefan Cohn, vielleicht haben Sie den Namen gehört. Sein internes Dossier wurde dann an die Öffentlichkeit durchgestochen. Es war eine Analyse, wie schlimm die Lockdown-Maßnahmen sein würden. Das war, am Anfang wurde das geleugnet, gesagt, das kommt zwar aus dem Ministerium, aber das war nicht genehmigt. Also es ist so erstaunlich, wenn jemand so eine Initiative zeigt, sollte das ermutigt werden in so einem Haus. Aber in diesem Fall war es sogar den Vorgesetzten bekannt und war nicht untersagt. Und sie haben Teile von seiner Untersuchung verwendet, was später bei den Prozessen rauskam. So offensichtlich haben sie diese Studie benutzt, aber zur selben Zeit haben sie seine Ergebnisse nicht ernst genommen. Zum Beispiel, dass die Lockdowns keinen Sinn machen und aufgehoben werden sollten und gefährlich waren. Es muss also in den Niederlanden auch intern solches Wissen gegeben haben bei den Ministerien und so weiter. dass wir nicht auf dem richtigen Weg waren. Hat es danach eine Aufarbeitung gegeben und haben sich die Leute dazu zu Wort gemeldet? Hinter den Vorhang und den verschlossenen Türen und gesagt haben, dass es schwerwiegende Fehler gab. Oder was wir an den Robert-Koch-Files gesehen haben, dass es jetzt offensichtlich geworden ist, dass die Ausgangsbasis nicht wissenschaftlich fundiert war. Aber von politischen Leitlinien geprägt wurden. Am Anfang war es so, dass man ein paar sehr, sehr mutige Wissenschaftler hatte, wie Carla Peters, die haben sie vielleicht gesprochen. Carla Peters ist noch ein Name, den man sich merken sollte. Sie war eine der ersten, Michaela Siepers. Sie gehörten zu den ersten. Michaela war Professorin in Rotterdam und hat eine Arbeit geschrieben zu den Nebenwirkungen, zu den Kollateralschäden, wie es sich durch die ganze Welt verbreiten würde. Und wenn man die Lebensmittelproduktion beendet, wenn man da in den Lockdown geht, hat das eine Art Schmetterlingseffekt. Und die Leute sagen, ah, das ist eine tolle Arbeit. Und dann erkannten die Leute, oh, wenn es so eine gute Arbeit ist, dann zerstört sie komplett die Argumente der Regierung. Sie hat sogar ihren Job dann verloren. Und Carla Peters hat auch mehrere Arbeiten geschrieben. Und sie wurde als Hexe verunglimpft. Das jetzt, wo alle wissen, dass sie von Anfang an recht hatte, klauen die Leute ihre Ideen und sagen, hey, ich habe eine Idee für eine Studie. Und das ist genau die Studie, die Carla Peters vor 2,5 Jahren geschrieben hat. Das ist sehr frustrierend. Aber was ich sagen wollte, war, es gibt also einen Untersuchungsausschuss des Parlaments. Und es gab eine vorläufige Untersuchung. Wir haben versucht, ein paar Fragen zu formulieren, die man untersuchen sollte. Wir hatten schwierige Verhandlungen in diesem Ausschuss, weil wir wissen wollten, es gab die meisten Mitglieder dieses Ausschusses waren Corona-Kritiker und die waren alle ziemlich sauer, weil die Absicht war, ein bisschen hin und her zu diskutieren und wie man nächstes Mal schneller impfen könnte. Und dann haben wir ein Dokument formuliert, nachdem wir untersuchen wollten, wo das Geld hin ist, was die internen Diskussionen zur Impfkampagne waren, was war mit der Angemessenheit der Maßnahmen und den Schulschließungen. Welche Diskussionen gab es zu Schulschließungen? Was war die Rolle des Parlaments? Warum hat keiner das aufgehalten? Warum hat niemand auf die Ärzte gehört? Weil die Notaufnahmemediziner gesagt haben, wir können von 1200 Notaufnahmen Betten das verdoppeln. Und sie wurden behindert. Sie durften nicht mehr aufrüsten. Und bei der Formulierung von diesem Dokument haben wir sehr viele Corona-skeptische Mediziner interviewt und sie haben alle das Gleiche gesagt. Es war sehr, sehr peinlich, weil die Kollektivisten oder die Corona-Lobby das peinlich fanden. Nachdem wir diese Arbeit vorgestellt haben, wurde der Ausschuss aufgelöst und bis nach den Wahlen aufgeschoben. Fast jeder, der Corona-Maßnahmen kritisiert hat, hat seinen Sitz verloren. Und jetzt haben wir einen Ausschuss, der nicht wirklich dahinter steht. Nichts wird rauskommen. Sie werden nur ein paar Lektionen gelernt haben. Das haben wir in Deutschland auch erlebt. Als ich im Parlament war, habe ich mit so vielen Menschen aus den Ministerien zusammengearbeitet, sehr guten Experten, mit Tiermedizinern im Ernährungsministerium oder im Gesundheitsministerium gab es sehr gute Wissenschaftler. Und ich kenne viele von ihnen und habe mit ihnen gesprochen. Wir hatten Gesprächsrunden und ich weiß, dass sie wissenschaftlich sehr, sehr erfahren waren. Diese Leute haben so lange wie möglich weitergemacht und ihre Ergebnisse publiziert. Stefan Kuhn war einer davon. Er war im Innenministerium. Er war für die Gefahrenbewertung da. Und er unternahm eine Gefahrenbewertung für Corona, aber nur für den Lockdown. Er hat also so weitergemacht wie davor und korrekt gearbeitet wie früher. Aber sie werden plötzlich überall blockiert. Und die Menschen, die sie blockiert haben, haben ihre Karrieren dadurch gemacht. Sie waren plötzlich erfolgreich und wurden Abteilungsleiter und Anführer. Sie haben das Leben schwer gemacht für die korrekt weitergearbeitet haben. Es war also eine Korruption des Institutes von oben, vom Kanzleramt und von den Ministern. Wie Klaus Schwab gesagt hat, wir haben die Kabinette penetriert. Und das war wirklich so. Und wenn man einen Minister hat, und seine Untergebenen von ihm abhängig sind und dieser Minister ist ein Verbrecher oder korrumpiert. Es ist sehr schwer, weiterzumachen wie bisher. Und was ich mich frage ist, es gibt so viele gute Wissenschaftler in der Regierung und in der Verwaltung. Es gibt sehr viele Menschen, die in die Verwaltung gehen, weil sie ihren Dienst am Volk leisten wollen und nicht in die Industrie gehen. Es gibt so viele dieser Art. Wo sind diese Leute hin? Wie können sie das dulden? Warum haben sie Angst, ihren Job zu verlieren? Wenn es so viel davon von ihnen gibt, dann kann man nicht alle ersetzen. Vielleicht verwechseln wir Intelligenz mit moralischem Rückgrat, weil manche Leute so viel Angst hatten und unterdrückt wurden und eingeschüchtert durch diesen gesellschaftlichen Druck. Ich habe das auch gespürt. Ich habe viele Freunde verloren und wurde fast aus allen Gruppen geschmissen. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, du hast neue Freunde gewonnen, aber das ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, es ist nicht schön, exkommuniziert zu werden. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es gibt sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die alle diesen anti-autoritären Gen hatten. Aber es schien nicht mit ihrer Bildung zusammenzuhängen. Es ist etwas anderes. Es sind die Menschen, die aufstehen und sich wehren. Ich will sie nicht, diese Leute nicht beurteilen. Ich verstehe, dass es leichter ist, die Maske aufzusetzen und sich impfen zu lassen und all diese Geschichten zu glauben, dass man den Planeten rettet und die Ungleichheit besiegen will. Aber viele Leute können das nicht. Das sind die 10%, von denen ich gesprochen habe. Und ich freue mich, dass ich zu diesen 10% gehöre. Aber wir haben einen steinigen Weg vor uns. Ein Thema, das wir erwähnt haben, bevor es losging. Es gab einen Corona-Ausschuss in den Niederlanden vor einer langen Zeit. Von einem Vater und ihrer Tochter. Wir hatten sie hier zu Gast.
And they had a focus on the police, activating police.
Sie haben sich sehr stark auf die Polizei fokussiert. Sie hatten etwa 60 Polizeibeamte gesammelt, die ihre Geschichten erzählt haben. Sie wurden dazu gebracht, sehr brutal vorzugehen. Damals gab es sehr viel Polizeigewalt in Holland. Wissen Sie, was daraus geworden ist, aus dem Corona-Ausschuss in Holland? Wissen Sie noch Ihren Namen?
You don't remember the name, sir?
No.
No, you're frozen.
Viviana, please, is up, huh?
Yeah.
Viviana ist jetzt eingefroren.
Yes. Yes, you were.
Not anymore.
No, yeah. Was it Carlo or Tony?
Yeah. So I mean, maybe I googled it while you maybe talk about
but
anyway,
vielleicht versuche ich es zu googeln. Das war eine Untersuchung außerhalb vom Parlament, ein Vater und seine Tochter. Ich glaube, sie haben tolle Arbeit gemacht am Anfang. Am Anfang waren alle natürlich recht verwirrt. Wir haben protestiert. Und die Menschen, die friedlich protestiert haben, wurden von der Polizei verprügelt. Und viele von diesen Polizisten hatten ein Problem damit, daran beteiligt zu sein und haben den Mund aufgemacht. Und es schien, dass die Befehle, die sie erhalten haben, von sehr ganz weit oben kamen. Es gab sehr viele Polizeibeamte, die undercover waren. Und deshalb hat man angefangen, diese Menschen zu interviewen. Es war eine sehr gute Initiative. Aber irgendwann gab es sehr viele Gerüchte, dass es alles fake war, dass sie ihre Interviews erfunden haben. Und dann hat es aufgehört. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Vielleicht war es ein Angriff der Regierung. Aber sie halten das für authentisch und sie wurden dann blockiert. Ich weiß nicht genau, ich habe ein paar Mal mit ihnen gesprochen und habe sie bei Protesten kennengelernt und in Den Haag. Und sie waren gute Menschen und haben gute Arbeit gemacht. Sie haben korrupte Praktiken enthüllt. Vielleicht wurden sie gestoppt, weil sie zu nah an die Macht gekommen sind. Und was immer im Widerstand passiert, ist das etwas, was plötzlich gebildet wird von den Mainstream-Medien, die mit einer Stimme sprechen und alle Klaus Schwab nach der Pfeife tanzen. Und die unabhängigen Kanäle, die daneben existiert haben, so wie Blackbox oder Kaffee Weltschmerz und Ungehört News und auch der außerparlamentarische Untersuchungsausschuss, gab es Feindseligkeiten zwischen diesen unabhängigen Nachrichtenkanälen. Ich weiß nicht genau, warum. Wir sind ja eigentlich alle im Widerstand zusammen und sollten zusammenziehen. Aber sie sind plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht genau, wieso. Aber die Bürgermeister der größten Städte und die Minister und der Gesundheitsminister und unser Premierminister haben alle zusammengearbeitet, um auf den Protesten, gegen die Proteste vorzugehen. Wir hatten auch Proteste vor den Wahlen in 2021. und wir durften uns nicht versammeln. Wir mussten 1,5 Meter auseinanderbleiben und die Polizei war schrecklich zu den Menschen. Und dann gab es Black Lives Matter-Proteste in Amsterdam. Und der Bürgermeister von Amsterdam hat sogar gesagt, das ist so eine wichtige Sache, dass es keine Corona-Auflagen gibt. Die können einfach demonstrieren. Die ganze Idee der Verfassung und der Demokratie ist, dass man nun nicht unterscheidet, welche Sache gut ist und welche schlecht. Aber uns hat man nicht versammeln lassen. Aber Klima oder Black Lives Matter durfte schon. Und Gender-Demonstranten. Die ganze woke Agenda, die durften protestieren. Aber nicht gegen Corona-Maßnahmen. Das war schrecklich. Was die Polizeibrutalität angeht, ist später mehr dazu rausgekommen ist, war, wie das sein konnte. Die holländische Polizei und die Bürger sind ja nicht für Extremismus bekannt. Für ihre Aggressivität. Gab es da geheime Befehle von oben? Ich habe mit sehr vielen Polizisten gesprochen, die da absolut dagegen waren. Und sie haben psychisch sehr stark darunter gelitten, daran beteiligt gewesen zu sein. Aber ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen, nicht nur Polizisten, sondern auch Bürgern, die so indoktriniert waren und so wahnsinnig, dass sie nicht glauben konnten, dass man die Regierung in Frage stellen könnte bei ihrer tollen Arbeit zur Bekämpfung dieser Pandemie. Die haben einem fast den Tod gewünscht, weil man eine Gefahr für unsere Gesundheit war. Ich bin schon so oft bedroht worden. Das ist enorm. Und viele Polizeibeamte, ich kann es nicht in Prozentzahlen fassen, aber ich war überrascht, dass diese sehr friedlichen Polizeibeamten so aggressiv werden konnten. Es gab Proteste in Den Haag und in Amsterdam. Und man hatte eine Gruppe von ehemaligen, von Militärveteranen, die in ihren Uniformen mit ihren Baretts aufgetreten sind. Das war erstaunlich, weil sie einen Ring um die Demonstranten gebildet haben, um unsere verfassungsmäßigen Rechte zu verteidigen. Und die Polizeibeamten standen dann vor den Soldaten in Uniform, die tatsächlich im Krieg gekämpft haben für unser Land. Und aufgrund meines kurzen Militärdienstes, habe ich das wertgeschätzt, Teil dieser Gruppe zu sein. Es war das erste echte Aktion gegen diese totalitären Psychose, die sich herausgebildet haben. Auch wenn viele dieser Veteranen und Polizeibeamten und medizinischen Personal gute Menschen waren, aber sie unterlagen dieser Psychose. Und sie waren dazu bereit, schreckliche Dinge zu tun. Es gab auch solche Aktionen in Frankreich, wo hohe Militärs einen Brief an den Präsidenten geschickt haben und protestiert haben und eine große Aktion gebracht haben. Das hat man sogar in Deutschland mitgekriegt. Aber was Ähnliches kenne ich aus Deutschland nicht. Ich glaube, die Deutschen und die Holländer sind sehr viel gehorsamer als die Franzosen, sobald sie in Uniform sind. Meine Mutter ist Engländerin und die Engländer, egal welche Uniform man trägt, haben sie immer noch dieses Gefühl der Freiheit. Die individuellen Rechte sind stark verankert. Aber die deutschen Soldaten waren stolz drauf, von Anfang an Bürger in Uniform zu sein. Sie waren nur zur Verteidigung da. Darauf war man stolz. Das war die Grundidee der Bundeswehr. Aber das ist völlig verloren gegangen. Die französische Armee war immer im Ausland im Einsatz. Sie hatten die Fremdenlegionäre, die überall hingeschickt werden, in die Ukraine und sonst wohin. Es ist eine Privatarmee, die vom Staat bezahlt wird, aber eine Privatarmee ist. Und sie versuchen, das ein bisschen mehr zu pushen, ein bisschen zu Missbrauch. Es wird immer mehr benutzt, um uns an den Krieg zu gewöhnen. Das sagen sie ausdrücklich. Wir müssen uns auf den Krieg vorbereiten. Und sie wiederholen das, auch wenn es gegen die Verfassung ist und den Eid der Soldaten und alles, was unsere Demokratie ausmacht. Ich glaube, wir stehen am Rand einer schrecklichen Periode. Das ist seltsam, weil all diese entkuppelten, verlorenen Menschen, die keine Freunde, keinen Partner, keine Kinder haben, plötzlich an die Macht gekommen sind und hohe Politiker sind. Unsere Premierminister ist ein Beispiel, aber so jemand wie Macron auch. Und ich habe unseren Premierminister gefragt im Parlament, sind Sie bereit, in der Ukraine zu sterben? Ich kann ihn ja nicht bitten, seine Kinder zu opfern. Könnten wir eine andere Fernsehsendung haben? Das ist so eine schlechte Sendung. Können wir nicht eine Sendung haben, wo die Menschen lachen und wieder ihr Gehirn verwenden? Können wir Fragen stellen? Ich glaube, wir müssen ein neues Programm auflegen, Viviane. Zumindest ist es noch nicht die Hunger Games. Es ist wirklich eine Art Hunger Game. Aber im Fernsehen läuft es noch nicht. Das bringt mich auf die letzte Frage, weil der nächste Gast wartet. Aber Willem Engel hat mit uns auch über die Entwicklung der größeren Gegend von Amsterdam gesprochen. Die dreiteilige Stadt mit dem Angriff auf die Bauern, mit dem Stickstoffbeschränkungen. Wie weit ist Holland, die Niederlande schon im Griff dieser ganzen neuen Weltordnung, wie man dazu sagen will? Wir sind die Speerspitze. Wir sind das Land, die den Westen anführen wird. Wir schaffen das Bargeld ab. Bald wird jede Zahlung über 3.000 Euro strafbar sein. In Deutschland gibt es immer noch viel Bargeld, aber hier gar nicht mehr. Der Angriff auf die Bauern ist phänomenal. Wir haben die besten Bauern der Welt, die höchste Produktion per Hektar. Wir haben die Universität von Wageningen, die früher für die Bauern waren. Und jetzt ist es ein sozialistischer Brutstätte, um die Bauern abzuschaffen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist genauso dasselbe, wie Stalin und Pol Pot gemacht haben. Zuerst das Land, das Essen und die Bauern und die Angler, die Fischer anzugreifen. Und dann geht es auf den Privatbesitz. Ich bin in der Immobilienbranche. Man kann sagen, das gehört mir, aber das gehört nicht dir. So, sobald man etwas besitzt, dann muss man dafür Steuern zahlen. Wenn man noch härter arbeitet, dann kommt man damit durch, denkt man, wie in Farm der Tiere, aber das ist nicht so. Wir sind schon zu 90% im Kerker. Und wenn wir uns nicht klug zur Wehr setzen, dann werden wir untergehen in einem schrecklichen Loch von Kollektivismus oder Klaus Schwabismus. Wir sind ja normale Bürger, die versuchen sich zu bilden und hart zu arbeiten und nüchtern zu leben. Aber die ganze gesamte Mittelklasse wird geköpft, vor allem die Unternehmer. Also Bauern, Fischer, Unternehmer, die sind alle in Gefahr. Man sieht diese schönen Bilder der dreistaatlichen Stadt. Aber ich glaube, sie destabilisieren die traditionellen Strukturen und führen die totale Kontrolle ein. In Bezug auf Geld, Immobilien, Essen, Energie. Energie ist hier der nächste Punkt. Wir waren in den Niederlanden energieunabhängig. Wir hatten das größte Gasfeld in ganz Europa. Einige der 10 größten der Welt, das Gasfeld von Groningen. Das ist 800.000 Kubikmeter von Erdgas. Das ist immer noch unter der Erde. Es gibt keinen Grund, das nicht anzuzapfen. Wir haben es auf schreckliche Weise produziert. Wir haben den Druck abgesenkt, aber da folgen natürlich seismische Effekte, aber es herrscht keine Gefahr für die Bevölkerung. Aber die Leute haben Angst. Und weil die Leute Angst haben, hat man dieses Gasfeld geschlossen. Und anstatt jetzt unser eigenes Gas herzustellen für 5 Cent pro Kubikmeter, müssen wir jetzt Fracking-Gas aus den USA kaufen. Für 1 Euro für einen Kubikmeter. Das ist 20 Mal so teuer. Und uns wurde gesagt, wir wurden indoktriniert, dass Schiefergas schlecht für die Umwelt ist. Und das ist Unsinn. Aber wir zahlen 20 Mal so viel. Und glauben wir, dass wir den Planeten retten. Wir haben das ganze Gas aus Russland abbestellt. Wir haben ein Stickstoffkraftwerk gebaut, das 8 Milliarden Kubikmeter Stickstoff schafft. Wir könnten das auch einfach in den Groningen Gasfeld einspeisen und dann wieder Gas produzieren. Aber wir machen das nicht, weil wir werden von sehr teurer Energie abhängig gemacht. Wir bauen Windmühlen, wollen jetzt 30.000 Windräder in der Nordsee bauen. Das ist die größte Naturreservat, das wir haben. Es ist frappierend. Wir haben Felder und Felder von Solarenergie. Ich bin Elektroingenieur, ich habe Solar studiert. Ich habe meine eigene Solarpaneele auf meinem Grundstück. Aber wenn man sie lokal installiert, dann ist es prima. Aber Milliarden zu investieren, um Felder von Solar zu schaffen, ist purer Wahnsinn. Und unsere ganze Energieinfrastruktur kann das nicht aushalten. Uns drohen also Stromausfall und Blackouts. Wir sind jetzt also nicht mehr energieunabhängig. Und was passiert, wenn es wirklich kollabiert und wir Blackouts 3 oder 4 Wochen lang haben? Es gab sowas in den Vereinigten Staaten und auch in Europa. Da werden die Leute anfangen zu plündern. Wir haben nicht die Polizei und nicht das Militär, um damit fertig zu werden. Ich glaube, wir stehen am Rande von sehr schwierigen Zeiten. Und das wird alles sehr detailliert geplant. Jetzt reden wir über Wassermangel, aber wir sind ein feuchtes Land, wir sind eine Flussmündung. Aber uns wird gesagt, wir haben zu wenig Wasser. Die Regierung sagt uns, wir haben Probleme mit Ernährung, mit Wasser, mit Klima, mit dem Militär und mit der Energie. Und das passiert alles gleichzeitig. Dann sind wir ein dritte Weltland und wir haben ein Problem. Da hat man ein Problem mit der Regierung.
Ja, it's really crazy. I don't know. It's Sorry. Also always so. I mean, kind of still always surprising, although we know it already.
Es ist immer wieder überraschend, obwohl wir das schon wissen, dass es in jedem Land gleich ist. Es ist die Windräder und die Zensur von Informationen. Es ist dieselbe hirnlose Aktivität, die Impfungen durchzudrücken, obwohl man weiß, dass sie fragwürdig ist. Es ist erstaunlich, wie Wolfgang gesagt hat. Die Regierungen sind penetriert worden durch das WEF und diese ganzen Young Global Leaders machen, was ihnen gesagt wird. Sie singen alle vom gleichen Notenheft. Und die Regierungen sind so weit weg. Die europäische Regierung, wo ist die? Die deutsche Regierung ist auch so weit weg. Niemand sieht sie, niemand kennt sie. Es ist nur ein Theater, ein Marionettentheater. Und da spielen irgendwelche Leute, die ziehen die Fäden. Und wir haben immer gedacht, dass wir eine Demokratie sind. Von unten her wählen wir unsere Abgeordneten. Und das war nur ein Märchen, was uns erzählt wurde, um uns zum Schweigen zu bringen. Aber wir sind keine Demokratie. Wo sind wir denn gewesen? Wo haben wir da mitzureden gehabt? Die Menschen hatten da gar kein Mitspracherecht. Nur sehr selten sind die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Straße gegangen und haben gegen die Regierung protestiert. Wir haben also Geschichten vom Fernseher bekommen und man hat uns bis auf die nächsten Wahlen vertröstet. Aber wir wurden damit betrogen. Und die Leute, die das vorbereitet haben, haben uns ausgelacht. Sie haben die Fernsehsender gekauft, die Politiker gekauft. Das ganze Theater haben sie aufgekauft. Das ist also nicht unsere Politik, was da passiert. Ich bin ganz der Meinung.
Very wise words to end this interview with, I think.
Yeah, it's very, it hurts a lot when you get wise, when you're just blessed by all those truth that comes over you, you know, when all suddenly everything happens and all those pictures tumble down and you see the
wenn all diese Bilder auf uns eingestürzt kommen und wir sehen die brutale Wahrheit.
And the only thing we can do is to
muss man sich fragen, was können wir machen? Und wir können uns nur zusammenhalten und Leute finden, denen wir vertrauen können und uns organisieren. Vergessen wir teure Autos und den ganzen Luxus. Das brauchen wir alles nicht. Wir müssen die Menschen finden und zusammen uns organisieren, damit wir das überleben können. Und dann verjagen wir die Leute, die uns ausbeuten wollen, die Parasiten sind. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht damit aufhöre, Politiker zu sein, bis diese Leute hinter Gitter sitzen. Ich weiß, dass sie korrupt sind. Ich weiß, was sie getan haben. Ich weiß, dass sie Tausende von Menschen aus dem Gewissen haben während der Corona-Zeit. Ich glaube, wenn das System immer noch ein bisschen intakt ist, und die Daten sind nun mal die Daten, auch wenn die Daten korrumpierbar sind, aber es gibt einen Moment, und es wird vielleicht 4 bis 8 Jahre dauern, bis zur nächsten oder übernächsten Wahl, aber die Leute werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden und werden ins Gefängnis gehen. Das ist für mich unvermeidbar, aber es wird noch dauern. Sie müssen beschämt werden. Sie müssen nicht mehr wichtig sein für uns. Wir müssen sie ignorieren. Wir müssen sie irgendwo hinschicken, wo man sie nicht mehr sieht. Sie sind nicht wichtig für unser Leben. Wir sind wichtig. Wenn wir immer nur daran denken, diese Verbrecher zu schnappen, dass dann das Problem gelöst sein wird. Nein, das wird uns nicht helfen. Wir müssen die Probleme lösen, die wir selber geschaffen haben, indem wir die einsperren, die von unserer willigen Blindheit profitiert haben. Wir müssen die Augen eröffnen und uns gegenseitig finden. Wir müssen stark sein. Und unsere Kraft sollte nicht nur von Wut und Rache konsumiert sein, die nicht produktiv sind. Aber in einer Demokratie muss man immer auch die Mehrheit überzeugen, dass man recht hat. Das wird sehr schwierig, weil die Indoktrinierung so immens ist. Ja, das müssen wir versuchen. Wir müssen also weiterhin eine Aufklärung betreiben. Vibrin, vielen Dank, dass Sie mit uns geteilt haben und was Sie erfahren haben und im Parlament erlebt haben. Ich glaube, das müssen wir im Blick behalten. Ich wusste nicht genau, was ich erwarten sollte. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in dieser schattigen orwellschen Welt Geistesverwandte zu treffen. Wenn Sie noch ein paar Namen brauchen, dann mache ich Ihnen eine Liste. Vielen Dank.
Ja, unser nächster Gast wartet schon eine Weile. Es tut mir leid, es hat sich etwas hingezogen, auch weil wir etwas später gestartet sind. Wilfried Schmitz, kannst du uns hören?
Jetzt könnt ihr mich sehen und hören.
Jetzt wird es besser.
Gesagt, jetzt sieht man dich.
Genau. Ah, und hören könnt ihr mich auch?
Ja,
ja. Sogar sehr gut.
Oh ja, es hat ein bisschen länger gedauert, tut mir leid, es war etwas ungeplant, aber ich denke, sehr interessant, du warst ja auch schon eine Weile dabei und hast zugehört, also es ist wirklich faszinierend oder hast vielleicht ein bisschen zugehört, dass es doch überall auf der Welt das Gleiche ist, ja, wir sehen überall die gleichen Aktivitäten und das bestätigt sich immer und auch, wie ich finde, in faszinierenden Details, ja, also dass dann auch wieder im Innenministerium irgendwelche Studien gemacht werden, die letztlich überhaupt keine Rolle spielen bei der ganzen Geschichte und alles gemauert wird und man sich die Informationen da irgendwie wie Würmer aus der Nase ziehen lässt, also es ist schon faszinierend und du kämpfst ja auch einen beharrlichen Kampf an verschiedenen Stellen, wo es auch teilweise in Hühnerdeppele vorangeht und manchmal auch mit größeren Schritten. Ich bin gespannt, was du uns jetzt als Update geben wirst.
Ja, grüß Gott zusammen. Danke für die Einladung. Das war jetzt sehr spontan. Aber das geht ja eben auch. Ne? Die Themen sind ja da und ich habe jetzt eben parallel an sehr vielen wichtigen Verfahren gearbeitet. Ich war natürlich jetzt schockiert zu erfahren, ne? Wir hätten hier keine Demokratie, was Wolfgang gesagt hat. Ne? Dabei haben wir doch das Recht, alle paar Jahre unser Kreuz zu machen und uns durch die Abgeordneten unseres Vertrauens für dumm verkaufen zu lassen. Also, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir können das dann ja nächste Woche Samstag, Herr Wodak, ausdiskutieren bei der Premiere dieses Films in Berlin.
Ja, schön.
Ja, ich werde auch da sein, ne, an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Also nächste Woche Samstag in Berlin in der Musikbrauerei. Und ich freue mich drauf. Bin mal gespannt. Ich weiß nur den Titel des Films. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ist bestimmt ein guter Beitrag, ne, zu der ganzen Thematik. Ja, dann reden wir heute mal über Bayer Leverkusen und eine beeindruckende Serie von 49 Spielen. Jetzt geht's ja um was anderes, ne? Das war jetzt nicht Spaß, ne? Keine Sorge. Ja, es geht heute nicht um Fußball.
Aber es wäre nicht schlecht, Wilfried, wenn die Situation sich so da entspannt hätte, ja, dass man über sowas sprechen kann und das als das Wichtigste in der Welt ansieht, ja.
Ja, es ist ja tatsächlich so, die juristische Aufarbeitung hat ja noch gar nicht wirklich angefangen. Auf jeden Fall nicht in diesem Land. Und wir alle sehen uns eigentlich danach, uns endlich auch wieder mit anderen Themen, kulturellen Themen befassen zu können. Das Leben ist sehr vielfältig und jetzt seit 4 Jahren wird alles dominiert durch diese Debatte. Und wir würden gerne ja alle loslassen wollen, können aber nicht, eben weil noch nichts aufgearbeitet ist. Und wir müssen weitermachen, bis alles aufgearbeitet ist. Und da schließen sich auch die Kreise. Also ich habe jetzt vor kurzem auch ein gutes Telefonat gehabt mit dem Kollegen Philipp Krause, Kruse aus der Schweiz. Da gibt es eben am 1.6. eine Demo in Genf vor der WHO. Da werde ich auch sein und dann werde ich bestimmt auch Gelegenheit haben, interessante Gespräche zu führen. Weil das ist so ein Step eben, den ich jetzt gehe, ne, dass eben die letzten Jahre war ich Schreibtischtäter. Also ich habe eben Verfahren abgearbeitet und mich eben bewusst sehr zurückgehalten mit öffentlichen Auftritten. Ich war hier wiederholt im Ausschuss. Aber der Schwerpunkt meiner Arbeit sollte definitiv die juristische Arbeit und die Vertretung vor Gericht sein. Und so gesehen ist es sicher auch kein Zufall, dass eben auch viele wichtige Verfahren auf mich zugekommen sind. Im letzten Jahr war das ja eben das Verfahren des Arztes Heinrich Habich, die Strafverteidigung. Dazu kann ich jetzt nur das vorweg eben kurz anmerken. Da sind wir immer noch im Stadium der Revision. Es gab 2 Teilurteile, die Revisionen sind begründet worden, die 2. Anfang diesen Jahres. Und es gibt dann immer Gegenerklärungen der Staatsanwaltschaft Bochum und dann eben auch des Generalbundesanwalts. Jetzt steht noch die 2. Gegenerklärung des Generalbundesanwalts zum 2. Verfahren aus. Dazu werde ich dann vielleicht noch was anmerken. Aber im Grunde ist dazu alles gesagt und wir sehen jetzt alle mit Spannung einfach der Entscheidung des BGH entgegen, 4. Strafsenat. Und ich schätze mal, das wird jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr, aber jetzt im Juni, Juli dürfte da was kommen. Ja, und da sind alle Grundsatzfragen drin. Zum Fragen Notwehrrecht, Entschuldigung von Ärzten, kann man so mit dem Publikum umgehen, eben ne, all diese Schikanen eben vor dem Gerichtssaal. Das sind wirklich Dutzende wichtige Grundsatzfragen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ja, ob der Bundesgerichtshof, wie er sich dazu auslassen wird. Ja, zu diesen wirklich hochbrisanten Fragen, ne? Eben auch zu der Kernfrage, ob gegen diese Willkür, diese offenkundig verfassungswidrigen Maßnahmen, eben auch diesen ganzen Impfdruck, ob dagegen eben Notwehrrecht eben statthaft war, ja, in Form der Nothilfe. Das ist nur eine von vielen Fragen, aber das ist aus meiner Sicht eine sehr zentrale Frage. Eben war das, was der Staat da gemacht hat, war das verfassungswidrig, das ist evident so. Ja, und ich hoffe, der Bundesgerichtshof ist manns genug, das einfach auch festzustellen und auch so deutlich auszusprechen. Ja, ansonsten von den Verfahren, die ich noch habe, eben mit besonderen Bedeutungen, es laufen immer noch 2 Wehrbeschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht seit 2022. Und da ist immer wieder nur verzögert worden. Also die Bundeswehr hat immer wieder lange Fristen bekommen, um dann nochmal zu erwidern. Die Stellungnahmen wurden immer dürftiger. Zuletzt hat die Bundeswehr eigentlich inhaltlich überhaupt nichts mehr gesagt. Das waren dann nur Phrasen, man würde ständig evaluieren, ganz gewissenhaft, und man würde denen hinzuziehen und das Gremium bilden wollen. Aber Konkretes kam da gar nichts mehr in der Sache, weil denen sind längst die Argumente ausgegangen. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, da soll jetzt nochmal irgendwie Ende Mai wohl in anderen Verfahren nochmal verhandelt werden, ja, vor dem Bundesverwaltungsgericht, eben zur Covid-19-Duldungspflicht der Soldaten, ist aber jetzt für mich nicht verifizierbar. Ich hatte schon vor Monaten mit meinem Mandanten gesprochen, also ich habe noch 2 Mandanten, die eben deren Verfahren noch anhängig sind, dass wenn das Bundesverwaltungsgericht wieder wacht, nochmal mit mir verhandeln wollte, ich glaube nicht, dass sie sich nochmal trauen, dann würde ich nicht selbst hinfahren, ich würde irgendjemanden schicken, der mich dann vertritt. Einfach weil das jetzt eine Farce geworden ist, ja. Also was bringt das jetzt noch? Ja, man kann natürlich eben den Eltern Lolli schenken, nachdem man also die erste Hilfe verweigert hat und das Kind gestorben ist. Und jetzt Mitte 2024 bringt das doch alles nichts mehr. Also für die Mandanten natürlich, ja, die sind durchaus froh, wenn das Verfahren eben sich so hingezogen hat. Der eine kommt jetzt bald in Pension, der ist dann durch, und der andere ist Zeitsoldat, der muss auch nicht mehr lange. Aber für die Soldaten bringt das nichts mehr. Der maximale Schaden ist entstanden. Also gerade auch durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts am 7.7. Die hätten 22, ja, die hätten den Wahnsinn beenden können. Trotz der erwiesenen Lügen von Vertretern des BAI und des RKI, die ich auch hier angezeigt habe, das haben sie nicht getan. Also ging das Ganze weiter bis zuletzt. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute, die Impfquote bei der Bundeswehr Die müsste jetzt mittlerweile nahezu, keine Ahnung, 100% sein. Ja, und die, die nicht wollten, sind weg. Also, und deshalb, wenn da jetzt nochmal verhandelt wird, dann ist das eh nur eine Farce. Also, weil die Gerechtigkeit kommt dann zu spät. Ja, es ist wie mit der Medizin. Medizin, die zu spät kommt, ist wie Rechtsprechung, die zu spät kommt. Ne? Das ist dann, man fühlt sich dann förmlich verhöhnt. Ja, also ich hätte diese Farce nicht nochmal selbst mitgemacht. Ne? Und ja, also das läuft noch, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, auch wenn wir jetzt da obsiegen würden, rein formal gesehen, hat das mit effektivem Rechtsschutz, der einem ja vom Grundgesetz zugesagt wird, ja, Artikel 20 Absatz 4, nee, 19 Absatz 4 Grundgesetz, wenn ich jetzt spontan richtig liege, hat das nichts zu tun, das ist genau das Gegenteil.
Wie sieht das eigentlich aus mit den, ja, so Christa und die Organisation der Juristen? Ich bin ja auch selbst Beamter und da gab's auch den Beamtenbund dann und das die Vereine ÖTV. Es gibt ja immer so Personalvertretungen überall.
Ja.
Und da hat man eigentlich immer so ein bisschen, das waren auch immer gute Ansprechpartner. Wenn ich in der Politik irgendwas wissen wollte, bin ich manchmal gar nicht zur Behörde gegangen, sondern zur Personalvertretung, um so die Interna rauszukriegen. Aber diese Personalvertretungen, man hört ja von Gewerkschaften nichts, sondern die machen alle mit. Beamtenbund habe ich auch nichts gehört. Und ja. was ist denn da? Das sind ja gewählte Gremien da. Gibt es da vielleicht doch ein bisschen Aufruhr? Denn die können ja nicht bestrafen, wenn man jemand anders wählt. Die können ja, da kann man ja versuchen, dann auch zu kandidieren und kann man auch reden. Ist man geschützt? Wird dieser Freiraum gar nicht genutzt? Wie sieht das in Gerichten aus? Wie sieht das in Behörden aus? Gibt es da Prozesse? Gibt es da Berichte über Disziplinarverfahren? Oder was ist da, was brodelt da oder brodelt da gar nichts?
Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich spontan, aber ich frage da gerne mal nach. Aber ich habe den Soldaten, einer der beiden Soldaten, die ich eben 22 vertreten habe, ist noch im aktiven Dienst und hat noch ein paar Jahre zur Pension. Und dem habe ich gesagt, wende dich doch bitte mal, du hast ja jetzt gerade deine Erfahrung mit der Justiz gemacht, wende dich doch bitte mal an den Gesamtpersonalvertretungsausschuss der Bundeswehr. Ja, und versucht da mal eben, ne, Ansprechpartner zu finden, dass von der Seite her da Bewegung reinkommt. Und ich muss ihn aber jetzt fragen, welche Erfahrungen der da gemacht hat. Das Feedback habe ich noch nicht. Aber ich bin diesen Weg tatsächlich schon gegangen. Ja, weil wenn wir eben von den Gerichten kein Recht mehr bekommen, dann kann man vielleicht intern, ne, Verbündete finden und dann, weil dieser Ausschuss muss, der ist mächtig, der muss zustimmen, der muss mitmachen. Ja, und wenn wir darauf drängen würden, dass man endlich dieses Basisimpfschema bei der Bundeswehr verändert, vor allem wir haben ja eine Faktenlage, die ist also nicht erdrückend, die ist zerquetschend, ne? Dann muss man da aussteigen, ne? Aber die Tatsache, dass es bisher offensichtlich nicht geschehen ist, weil die Duldungspflicht ist immer noch existent, lässt mich ahnen, ne, dass da eben bisher nicht viel gelaufen sein kann. Ja, also, aber was da intern genau los ist, das weiß ich nicht. Und ich vermute, dass eben die in der Bundeswehr eben sich gegen diese Agenda stemmen, mittlerweile sehr wenige geworden sind. Weil die Kritiker, ne, die nicht mitmachen wollten, sind weg. Die haben den Dienst quittiert. Teilweise ja damals am 7.7.22 auch symbolisch, indem sie eben direkt nach der Verkündung des Beschlusses ihre Dienstmarken gebrochen dann auf die Tische der Vertreter der Bundeswehr geschmissen haben. Ja, die haben das damals schon zum Ausdruck gebracht. Ja, ich muss nachhaken, aber ich werde das gerne tun. Ne? Aber ich, wie gesagt, es sieht bestimmt nicht gut aus. Sonst wäre da mehr.
Ja. Ich habe auch nicht viel Hoffnung, denn da hätte man die 4 Jahre jetzt schon was hören müssen, irgendwie mal. Und die Gewerkschaft der Polizei oder Gewerkschaft oder der Beamtenbund oder da gibt es ja wirklich vorher viel, aber die haben sich hauptsächlich um Tariffragen immer gekümmert und hauptsächlich um so, was ist denn, was, ja, um ganz private. Ja, nicht so sehr um politische Themen.
Genau, also jedenfalls können die alle nicht mehr sagen, sie wussten es nicht besser. Das kann ich Ihnen definitiv versichern. Den Weg, also diese Parteien habe ich denen abgeschnitten. Also das Bundesverwaltungsgericht, es gab so viele Nachträge noch, eben auch in den neuen Verfahren. Die sind umfassend informiert, die Bundeswehr daher auch. Das heißt, die wissen ganz genau, was sie tun, wenn sie eben immer noch heute aktuell, also wenn sie das jetzt checken würden, auf der Homepage der Bundeswehr, was die über Impfmythen da verbreiten, da wird bis auf den heutigen Tag wird da dummes Zeug erzählt. Das heißt, alle Faktenresistenz, wie das ja in der Schweiz auch ist, ne, was die Viviane einleitend meinte, ist über das gleiche Spiel. Ja, der Kollege Kruse hat eben das Swissmedic angezeigt und die gleichen Lügen sind immer noch auf der Homepage. Also man will das geradezu demonstrieren, ne, dass das überhaupt nicht interessiert, was der Bürger sagt. Mit einer unglaublichen Arroganz, da geht man da weit über Leichen, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten, wie gesagt, ich kann wirklich versichern, also jetzt im Rahmen der Vertretung von Impfgeschädigten hatte ich ja jetzt endlich die Gelegenheit, da Strafanzeigen eben auch zu unterstützen und eben auch einzureichen. Und es gibt mehrere Staatsanwaltschaften mittlerweile, die also auch sehr genau informiert sind. Also im Rahmen der Verteidigung von der Meinung, ist das geschehen. Ich habe dann eine Revision auch immer erheblich nachgelegt. Das heißt, der Bundesgerichtshof, die Staatsanwaltschaft Bochum, Staatsanwaltschaften Berlin, also die Staatsanwaltschaft Zwickau hat eine Strafanzeige weitergeleitet, die ich in Zwickau eingereicht habe. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat jetzt auf quasi aktuellem Stand, Staatsanwaltschaft Dortmund auch, und auf aktuellem Stand eigentlich alle Infos, die man sich nur wünschen kann, um sofort Ermittlungen aufzunehmen. Und in Dortmund wird jetzt auch wohl seit 3 Monaten ermittelt. Also es gibt noch keinen Einstellungsbescheid. Das mit Zwickau, ne, die haben es abgegeben. Ich bin mal gespannt, was die Staatsanwaltschaft Berlin jetzt sagt. Aber da kam auch noch kein Ablehnungsbescheid. Das ist neu. Ich habe das ja schon mal vor fast 2 Jahren versucht mit der Strafanzeige wegen dieser Corona-Impfverbrechen. Und da kam dann innerhalb von Tagen die Ablehnung, obwohl das unmöglich ist, das innerhalb von Tagen zu lesen. Also das kriegen sie nicht mal gelesen. Und da scheint jetzt mittlerweile eine Sensibilisierung erfolgt zu sein. Auch bei der Staatsanwaltschaft Leipzig übrigens auch. Die sind auch umfassend informiert, weil da habe ich ja die angezeigt, die eben vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gelogen haben. Ja, also die Vertreter des PAI und des RKI. Da ist eben der Tatort und deshalb musste ich da die Strafanzeige einreichen. Da wird auch ermittelt. Jetzt auch schon seit 2 Monaten. Das ist dann komplex. Ja, das sind komplexe Sachverhalte. Ich muss denen zugestehen, dass sie dann eben auch ein paar Monate brauchen, das alles zu sichten. Also hier nur als zum Eindruck zu vermitteln. Die Klage jetzt, eben die zivilrechtliche Klage, ich habe also jetzt letzten 3 Monate ständig daran gearbeitet. Das sind jetzt 191 Seiten und die Anlagen sind knapp 2000 Seiten. Und ein wesentliches Element, ne, dieser Anlagen ist ein Gutachten von dem Experten Dr. Hans-Joachim Krämer, der sich explizit mit der Frage befasst hat, wie ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Comirnaty? Ja, und das ist ein sehr wichtiges Gutachten. Und er hat jetzt hier keine Sekundärliteratur studiert, das also hat er auch getan natürlich, aber das Gutachten bezieht sich eben auf die Studien von Pfizer selbst, auf die Zulassungsstudien. Und was dazu alles in den Zwischenberichten veröffentlicht worden ist, das heißt, das sind die Daten von Pfizer, BioNTech selbst. Und nach diesen Daten schon kommt er, also mittlerweile ist er Stand 150 Seiten, und er wird dann noch weiter ausarbeiten. Also zu dem eindeutigen Fazit, ja, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis vernichtend schlecht ist. Und dazu gehören noch viele wichtige Randaspekte, aber die auch für andere Verfahren von zentraler Bedeutung sind. Beispielsweise, nur mal einen Eindruck zu geben, das ist dann auch gleich mit abgehandelt. Seit wann mussten die Wissenschaftler, auch des PAI und des RKI, aber auch alle Ärzte, eigentlich ganz genau wissen, dass die Pleura von Comirnaty nichts taugt? Das kann man mittlerweile sehr präzise datieren.
Von Anfang an.
Ja, natürlich, aber ich möchte es mal ganz konkret machen, ne? Es war klar, also so ab Frühjahr 21 war das ja schon sehr klar, ne? Als die ersten Nebenwirkungen bekannt wurden, dann hätte das schon wirklich jeder mitbekommen müssen. Aber man kann das doch viel genauer datieren. Das fand ich persönlich dann auch sehr, sehr spannend. Das kann ich jetzt auch mal wirklich dann bekannt geben. Und das ist eben das Gute, wenn man sich hinsetzt und dann eben beispielsweise eine Klage ausarbeitet oder ein Gutachten dazu einholt und bespricht. Das ist ja ein enger Austausch, ne? Weil das Gutachten wird natürlich nach den Vorgaben von mir ausgearbeitet und abgestimmt auf die Bedürfnisse des Verfahrens. Ich suche mal gerade, wo das ist, aber ich kann das auch so sagen. Also es wird in dem Gutachten eben auch ausgewiesen. Haben Sie ein Datum, ab wann das jeder Arzt wissen musste, Herr Dr. Rodak?
Naja, spätestens seit die Studien veröffentlicht. Ich habe mit dem Mike Jeden ja von Anfang an, während die Studien noch liefen, eine ausführliche Kritik dieser ganzen sogenannten Studien veröffentlicht. Und dann spätestens dieser Zirkus, dass die Studien gemacht wurden mit völlig anderen Substanzen als das, was nachher den Leuten gespritzt wurde. Ja. Dass das parallel lief, dass einerseits so eine Scheinstudie da lief, die auch noch keinen Aussagewert hat bei BioNTech, bei Pfizer, und dann nachher gleichzeitig auch schon produziert wurde auf eine ganz andere Art und Weise als Emergency, mit einer Emergency Authorization, als militärische Countermeasure. Wo man sich überhaupt um diese ganzen Kriterien nicht kümmern muss, ist völlig egal, was die da reinmixen. Das war eine militärische Abwehrmaßnahme, die da produziert wurde. Und die wurde verteilt mit Hilfe der NATO.
Genau.
Mit Hilfe der Bundeswehr in Deutschland. Das hatte mit Studien, mit Qualität, mit Nutzen und Abwägung nichts zu tun von Anfang an.
Genau. Und das war also offenkundig für alle, ja. Ich gebe mal das Datum bekannt, 10. Dezember 2020. Und zwar ist an dem Tag Folgendes geschehen. Da ist ein Artikel erschienen im New England Journal of Medicine, also elektronisch, und dann am 31. Dezember 2020 in Papierform. Und dieser Artikel war sofort in vollem Umfang frei zugänglich. Und jetzt, ne, sehr interessant ist auch, ne, was die Verbreitung dieses Artikels angeht. Also keiner kann sagen, also das ist ein Artikel, der ist unter ferner Liefen einfach verschwunden. Dieser Artikel liegt heute, also hier stand 24.04.24, als er das geschrieben hat in seinem Gutachten, in Sachen Aufmerksamkeit an 6. Stelle aller wissenschaftlichen Artikel überhaupt. An 1. Stelle aller eben Artikel des New England Journal of Medicine. Ja, und das New England, also dieses Journal ist ja das wichtigste weltweit, also das bekannteste, ne? Also in Sachen klinischer Forschungsergebnisse jedenfalls. Und an 2. Stelle aller mit ähnlichem Alter, ja? Und dieser Artikel wurde auch umgehend, ja, in der medizinisch-wissenschaftlichen Sekundärliteratur, also zum Beispiel Ärztezeitungen, also in der allgemeinen Presse referiert. Ja, und das heißt, kein Mediziner kann behaupten, der ist recht kein Experte des RKI und des PAI, er hätte diesen Artikel nicht zur Kenntnis genommen. Doch, ja, verstehen Sie, Sie können die jetzt festnageln,
jetzt müssen Sie den Artikel nochmal nennen, dass wir ihn uns alle nochmal angucken können.
Ich kann Ihnen gleich auch den Link schicken.
Ja.
Ja, also hier, ich schicke das gern mal hier an den Auszug auch aus dem Gutachten, ja?
Aber Wilfried, sag noch mal kurz den Namen von der Studie, bitte, damit die Leute es vielleicht auch so noch mal, dass wir es auch hier noch mal dokumentiert haben.
Also hier, das ist ein Artikel, ich muss mal gucken, wie der heißt. Die Fundstelle, warte, jetzt die Fußnote 3. Auf jeden Fall ist das der 10. Dezember 2020 und das ist erschienen im New England Journal of Medicine. Wo ist denn die? Hier ist die Fußnote irgendwie jetzt runtergerutscht. Wo ist sie jetzt? Moment.
Chat einfach schreiben, dann gleich. Und dann können wir es einstellen.
Ja, ja. Ärztezeitung. Ich nehme jetzt mal den Link hier. So. Weil die Ärztezeitung muss den ja nennen. Also hier den Artikel von der Ärztezeitung habe ich jetzt hier. Da muss da drin sein. Ah ja. So, Phase 3 Studie zu Corona-Vakzinen, ne? BNT 162B2 jetzt publiziert. Das ist die Phase 3 Studie von BioNTech, zu diesem BioNTech-Impfstoff BNT 162B2. So heißt die. Ja, und das ist veröffentlicht worden. Also ich sehe auch hier in der Ärztezeitung, auch da schon am 10.12. Die haben das sofort aufgegriffen. Ja.
Ist der Autor?
Der Autor hier ist Wolfgang Geißel, also hier der Ärztezeitung. Ich gebe das hier gerne mal an die Viviane auch weiter. Und dann könnt ihr das interne gerne checken. Aber ich schicke euch auch gerne hier mal diesen kleinen Auszug aus diesem Riesengutachten.
Ja, das ist
ja. Ja, und dann könnt ihr das verifizieren. Also das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ding. Genau. Ja. Also ich möchte jetzt nicht, ne, über das ganze Gutachten verfügen, aber das ist der Auszug. Das ist ja nur ein wichtiger Aspekt. Und darum geht es natürlich jetzt, deshalb auch die viele Mühe, weil ich gesehen habe, was in den letzten anderthalb Jahren so mit den Klagen passiert ist. Das ist alles abgewiesen worden. Ja, diese zivilrechtlichen Klagen vor den Landgerichten. Regelmäßig mit absurden Begründungen. Und jetzt ist dann... damit das so nicht weitergeht und ständige Rechtsprechung wird, habe ich mir gesagt, okay, jetzt arbeite ich das mal aus. Die Infos habe ich ja schon längst und versuche das so aufzuziehen, also dass also ein Richter unmöglich diese Klage noch abweisen kann. Und ich stehe da auch im Austausch demnächst dann mit dem Martin Schwab. Der ist ja auch zugehauen mit Arbeit, dass er kaum zu irgendwas kommt. Aber ich werde ihn wohl demnächst mal treffen können und dann besprechen wir die Klage auch nochmal. Und aber fertig ist sie, ne? Und aber er hat bestimmt dann noch gute Anregungen und dann wird das nochmal weiter optimiert. Ich habe es gerade durchgeschickt an die Viviane und sie möge das dann.
Ja, mache ich, wir verlinken das dann.
Ja, genau, ne? Ja, also das ist so der Stand, ne? Und ich kann nur versichern, also die Analyse ist sehr, sehr gut, sehr konzentriert und deshalb ist es auch so schwer zu lesen. Es geht um viele Tabellen und Statistiken und Zahlen. Also für mich als Korrekturleser ist das auch sehr, sehr anstrengend. Da lassen sich andere Quellen und Bücher sehr viel leichter lesen. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Ja, also nie lüge jedenfalls, ne, dass das ein so tolles Nutzen-Risiko-Verhältnis habe, also Comirnaty, die ist damit endgültig aus der Welt. Das ist, kann kein Richter mehr aufrechterhalten. Absolut ausgeschlossen. Ja, aber es gibt keine bessere Quelle. Das ist die einzig maßgebende. Ja, und da ist natürlich massiv rumgefuscht worden. Das ist auch alles drin. Also ein großes Kapitel von ca. 30 Seiten widmet sich nur den Manipulationen in der Zulassungsstudie.
Wahnsinn. Und wenn man sich dann, also Wolfgang, was du angesprochen hast, vorstellt, dass die ja eigentlich, als sie die Studie machten mit diesem anderesartigen Herstellungsprozess, ja, wie dann die Massenproduktion, da müssen sie ja quasi schon gewusst, geahnt, geplant haben, dass sie die Massenproduktion unter ganz anderen Bedingungen machen. Also sprich, dort andere Ingredienzien drin sein würden oder andere Probleme eben auftauchen würden, als dann bei diesem verprobten Stoff. Also das ist ja auch schon irgendwie abgefahren. Also wenn ich vielleicht jetzt sowas mache, führe ich das in den Markt ein und dann stellt sich später heraus, oh, es gibt noch ein neues Herstellungsmedium oder was weiß ich und ich steige um, ja, dann kann man vielleicht sagen, es ist noch so identisch, vielleicht braucht man keine neue Zulassungsstudie, was weiß ich, ja, irgendwie mit dem Fortschritt der Technik gehen. Aber hier hast du ja wirklich zwei Sachen mit ganz anderen Risiken und hättest das niemals machen dürfen. Also allein das zeigt ja schon, das muss ja parallel in der Vorbereitung gelaufen sein. Die ganzen Bottiche und was weiß ich, was man dafür alles gebraucht hat, und diesen Herstellungszyklus so aufzusetzen.
Ja, und das noch viel, viel mehr. Und das wird dann deutlich, wenn man das wirklich mal einfach aufschreibt und zusammenträgt. Ich habe da ja jahrelang wie ein Hamster gesammelt und bin da ja auch mit Experten wie Professor Kämmerer und Sabine Stäbel gut vernetzt, ne? Also der Sabine wollte ich schon mal sagen, die ich ja sehr schätze. Ne? Sabine, ich hasse dich, ne? Du bist so produktiv, ne? Ich komme kaum hinterher, ne? Hör mal auf zu publizieren, ne? Ja, und ich möchte gerade die Füße hochlegen, ne? Und mich mal entspannen, dann haut die das nächste Substack raus, ne? Eine absolute Zumutung für den Rechtsanwender. Aber ist ja gut, dass es sie gibt und dass sie so fleißig ist, ne? Und, aber ich möchte nur sagen, da ist noch viel, viel mehr und das wird dann auch deutlich, wenn man sich die Literatur mal einzieht. Nur mal so einen kleinen Einblick. Also ich kann nur allen Kollegen empfehlen, die da solche Klagen aufbauen wollen. Wenn man eben das Phänomen BioNTech-Comirnaty aufarbeiten möchte, sollte man schon mit der Entwicklung anfangen. Weil da wurden schon grundsätzliche, konzeptionelle Fehler gemacht. Ja, und das ist ja das Steckenpferd von der Dr. Sabine Stäbel insbesondere. Damit habe ich angefangen. Also es gibt ein eigenes Kapitel meiner Klage zu eben den übelsten Fehleinschätzungen, Manipulationen, Lügen, Unterlassungen. Ne? Und dann kommt man dann zuerst so in die Phase der Entwicklung. Ist schon unglaublicher Fusch gelaufen. Deshalb ja auch der Titel des Buchs von Sabine Stäbel, einmal mit Profis arbeiten oder Ugos Geständnis. Ja, es wird dann eigentlich also sehr schnell deutlich, dass da also geballte Inkompetenz am Werke war. Dann die Zulassungsstudie an sich. Wie gesagt, auch da wurde unglaublich viel gelogen. Ja, und ich habe da meine eigenen Ausführungen, die sind sehr umfangreich. Und ergänzend dazu nochmal in dem Gutachten von dem Dr. Hajo Krämer nochmal 30 Seiten hochkonzentrierte quasi eine Zusammenfassung dessen, was da alles an Unstimmigkeiten festzustellen ist, also in den ganzen Reports. Ne? Das reicht schon aus, um das komplett zu diskreditieren, die gesamte Zulassungsstudie. Also schon das wäre ein Grund, die Zulassung sofort eben zu widerrufen. Dann auch nochmal der Antrag auf Zulassung. Ja, das da ist dann auch gelogen worden, das kann man auch beweisen. Dann, dass die Zulassungsentscheidung als solche der EMA, also ich muss jetzt nicht von den USA reden, da war das ja so ähnlich mit der FDA, aber die Zulassungsentscheidung hätte nie ergehen dürfen. Da ist also auch das einschlägige EU-Recht also gebrochen worden, systematisch. Ne? Dann die Produktion, ist auch eine eigene Geschichte. Ja, da gibt es dann eben auch Experten, die sich ja, wie Dr. Michael Yeadon hat dazu schon einiges gesagt, aber es gibt auch noch andere Experten zum Glück, die ich dann noch mit einbeziehen möchte, die dann eben darlegen können, was du ja gerade angedeutet hast, Viviane, dass man ja unmöglich in der kurzen Zeit eine solche Produktion überhaupt aufbauen kann. Das ist auch so. Also Experten wie Dr. Michael Yeadon sagen ja, Nein, also so lange, wie man normalerweise braucht, um einen Impfstoff zu entwickeln, so lange braucht man auch, um die Herstellungsprozesse umzusetzen, das alles zu validieren. Das ist sehr komplex. Ja, und die haben das, ja, da kam ja die Zulassung, die haben ja sofort mit der Produktion gestartet. Wie sollen das gehen können? Und dazu habe ich ganz viele Fragen. Und dann natürlich die Erkenntnisse nach der Zulassung, ja, diese Post-Marketing-Phase. Dann gab es ja auch also erschreckende Daten und da hätte man auch sofort stoppen müssen. Ist aber nicht geschehen. Deshalb ist eine Klage natürlich, das kann ich auch bei allen Kollegen empfehlen, das da reinzuschreiben, weil ja die Gerichte eben auch einfach sich pauschal auf die EMA beziehen. Die EMA hat zugelassen, damit ist doch eigentlich alles gesagt. Das hätten die noch nie getan. Ja, wenn das eben nicht alles korrekt gewesen wäre, nein, doch. Die EMA ist hochkorrupt und die hätte niemals eben die bedingte und schon gar nicht die unbedingte Zulassung erteilen dürfen.
Ich hab die Studie jetzt hier mal freigegeben auf dem Bildschirm. Weiß nicht, kann man die sehen?
Ah, die ich geschickt habe? Ach so, nee, die Studie hier dazu. Ja, okay. Ja, genau.
Das ist sie wohl.
Das ist sie, ja.
Ja. Okay, ich glaube, die sieht man aber nicht auf dem Bildschirm, ne?
Also ich kann die sehen, wie das jetzt ein Video ist für die Zuschauer, weiß ich nicht. Ich denke auch, ne, oder?
Ich kann es auch sehen, aber ich weiß auch nicht, ob man es draußen sehen kann.
Okay, dann nehme ich sie mal wieder weg jetzt. Alles klar.
Wilfried, ich habe noch eine Frage. Und ja, zwar bitte. Jetzt, wenn der Michael Jeden sagt, dass das normalerweise so lang dauert mit dem Herstellungsprozess, ja, für die Validierung und so weiter, da reden wir, also wie die Entwicklung des Impfstoffs oder vielleicht auch das Zulassungsverfahren. Wie würde denn, also da gehen wir jetzt ja von einem seriösen, langfristig angelegten Geschehen aus, ja. Aber wie ist das denn rein von den Fakten? Habt ihr das mal ermitteln können? Also wie lange brauche ich jetzt wirklich, wenn ich es also ganz grob und vielleicht auch illegitim mache, aber einfach um die Kapazitäten so am Start zu haben? Also wie viel früher hätte man möglicherweise auch ein Vorwissen haben müssen, um diese Kapazitäten aufbauen zu können und das ganze Zeug zusammenzusammeln? Also auch die, ich weiß nicht, die Verpackungsmaterialien für diesen riesenhaften Mengen oder was auch immer. Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, also Michael Jeden hat ja die Faustformel vorgegeben. So lange, wie man normalerweise für die Entwicklung braucht, so lange braucht man oft den Herstellungsprozess. Also wenn man eben, ich sag mal, 10 Jahre braucht normalerweise für die Entwicklung eines Impfstoffs, ja, dass der durch alle Studien gelaufen ist, ja, und alle Langzeitstudien abgeschlossen sind, braucht man also nochmal mindestens ähnlich viele Jahre, ja, um auch den Produktionsprozess umzusetzen. Weil da gibt es ja Grundsatzprobleme. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eine kleine Menge produziere, oder eben ganz anders skalieren muss, weil ich im größten Maßstab eben produziere, sag mal für den Weltmarkt. Weil da laufen ja ganz andere physiologische, chemische Prozesse ab. Und das ist sehr kompliziert. Ja, das muss dann sehr genau austariert werden. Da gibt es dann Analysemethoden, die müssen auch validiert werden. Und da ist man halt im Bereich von Spezialisten. Werner Bergholz ist auch jemand, der da Erkenntnisse hat und Erfahrungen hat. Es gibt aber auch noch andere Experten. Ich habe jetzt eine angeschrieben, die hat sich noch nicht gemeldet. Die ist mir dann auch empfohlen worden von Dr. Michael Palmer. Er meinte, das ist eine super Expertin, fragt die. Ich warte aber noch auf deren Feedback, bevor ich die nenne. Ich würde die gerne mit einbeziehen. Und die können das dann im Detail, auch vor Gericht, darlegen, wie lange das eigentlich braucht. Ne? Und das Buch hier von Uwe Sahin mitverfasst, Projekt Lightspeed, da stehen ja auch wirklich bemerkenswerte Dinge drin. Die haben ja irgendwann das Werk in Marburg gekauft, ja, 2021. Und als sie dann da an die, das aufbauen mussten, die Kapazitäten, das steht in dem Buch drin, ja, da haben die selbst mitgeschrieben, dass die erstmal gar nicht wussten, welche Anlagen sie überhaupt benötigen für den Produktionsprozess. Ja, also so hoch war die Fachkompetenz. Ja, das heißt, wie haben die das vorher hergestellt? Was ist da gelaufen? Es gibt aber bemerkenswerte Hinweise, die man ja auch den Zulassungsunterlagen entnehmen kann von BioNTech, dass in Wahrheit ja schon 2019 oder vielleicht sogar 2018 an diesem Kandidaten gearbeitet worden ist, an diesem Impfstoffkandidaten.
Ich habe die Darstellung von Sascha Latipova, die sie ja bei uns hier mal im Ausschuss auch präsentiert hat, wo diese Timeline der Herstellung ist von BioNTech. Ja. Da sieht man, dass das die normale Zulassung ist hier gelaufen. Das ist das Formale. Das ist diese Studie, die nachher in irgendeinem Journal veröffentlicht wurde. Gleichzeitig wurde aber eine Emergency-Zulassung schon erteilt. Gleichzeitig wurde schon längst produziert. Ja. Hier wurde mit was anderem eine Studie gemacht, als dann nachher hier produziert wurde. Und das wurde nachher hier zusammengeführt als Emergency. Das Ganze wurde als Emergency Drug dann nachher als Countermeasure, wurde das dann unter die Leute verteilt. Und zwar mit Hilfe des Militärs, mit Hilfe der Bundeswehr. Ja,
genau.
Deshalb ist es auch so wunderbar koordiniert worden über die NATO in den USA und in Europa. Und ja. Diese Dinge, also hier diese normale Zulassungsgeschichte, das lief praktisch völlig, ja, das lief nebenbei, aber es hatte keine Bedeutung, weil das Zeug wurde völlig anders unter die Leute gebracht.
Und, ja, genau.
Das war etwas, was eben, da gab es keine Vorschriften für neue Arzneimittel, die galten alle nicht. Dann die ganzen informierte Zustimmung war nicht erforderlich. Das konnte möglicherweise wirksam sein. Da war nichts mit Nutzen und Schaden-Nutzen-Abschätzung. Und die klinischen Studiendaten sind nicht erforderlich. Und wenn ein Betrug nachgewiesen wird, ist dies für die Entscheidung des FDA nicht von Bedeutung. Ja. Das heißt, das ist alles beiseite gewischt worden. Da ist was produziert worden und ist unter die Leute verteilt worden.
Ja, und genau. Ja, ich kenne die Debatte auch. Ich habe das mitbekommen.
Das jetzt diese Diskussion, wie man jetzt sich windet und sagt, oh ja, wir haben die Zulassung von AstraZeneca zurückgenommen. Mhm. Das ist doch, weil da wurde ja eingestanden, AstraZeneca spielt da so ein bisschen Nebenrolle, hatte einige Schwerpunkte, wo es vermarktet wurde. Inzwischen wollte es denn keiner mehr haben und deshalb haben sie jetzt die Zulassung zurückgenommen. Und also ich finde, das, was uns da immer vorgesetzt wird, diese angeblichen, die haben was gelernt und jetzt wird's besser und so, das stimmt alles nicht. Da ist etwas produziert worden und da wurde etwas produziert und hauptsächlich unter deutscher Regie, unter der Regie von BioNTech. Und die wurden da als Bühne für klinische Produkte, die klinische Produkte herstellt, wurden die benutzt. In Wirklichkeit ist da was gelaufen. Das wurde konzertiert aus den USA heraus.
Ja,
Pfizer hat sich hergegeben. Ich sehe noch das Interview mit dem Pfizer-Chef, wo er sagt, ja, das ist eine neue Methode und wir wissen auch noch nicht so ganz genau. Aber da war es schon beschlossen. Der war selber nicht überzeugt davon. Der Pfizer-Boss, da gibt es ein Interview.
Ja, ich kenne das Interview. Also so nach allem, auch was Sascha Latipova gesagt hat und nicht nur sie, sieht es ja wirklich definitiv so aus, als wäre schon im Rahmen der Verträge, die das Defense Department der USA, ja, das Verteidigungsministerium, mit der Pharmaindustrie geschlossen hat, da ist quasi schon die Regie übernommen worden, eben durch das Militär. Und das ist dann eben auch weltweit so militärisch koordiniert worden, um das umzusetzen. Definitiv auch in Deutschland über die Bundeswehr.
Und es waren überall Soldaten, die kamen mit dem Zeug. Angeblich, weil es minus 80 Grad haben musste und das sonst keiner kann. Das war der Vorstand, weshalb das Militär das koordinierte und die Logistik in der Hand hatte.
Ja, also es ist auch der Verdacht in den Raum gestellt. Also auch bei, steht auch ein Gutachten drin, dass also auch das mit dem Tieffrieren, ja, dieser Chargen, der ursprünglichen Chargen, das hat man ja später aufgegeben, ja, das ist ja fallen gelassen worden, dass das nur auch ein Trick war, um auch schon in der Zulassungsstudie quasi das faktisch zu entblinden, ja, damit die Ärzte auch mitbekommen quasi, ne, wer wird jetzt real geimpft und wer nicht, ne. Also das ist, die Entblindung ist dann ja auch dann offiziell irgendwann torpediert worden. Quasi dann noch vor der bedingten Zulassung in Europa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist ja schon mit dem Entblindungsprozess gestartet worden, was ja auch absolut illegal ist. Und sowieso, also wenn man die ganzen Lügen konzentriert, alle liest, ja, also von der Entwicklung, ja, und mit allen Unstimmigkeiten auch, weil ja offensichtlich schon 2019 entwickelt worden ist, das steht, ergibt sich aus den Zulassungsunterlagen, bis hin zur Produktion zum Vertrieb, ne? Das heißt, und dann natürlich die Vorgeschichte noch, das ganze Corona-Theater, die ganze Inszenierung, das ist im größten Maßstab, ist das also vorbereitet worden. Und das geht nur, das geht in dieser Form, kann das nur gehen über Militär und Geheimdienste. Alles andere ist auch so
klar. Da gibt es ja sonst viel zu viel Widerstand. Da wird gehorcht im Militärbereich, kann man es synchronisieren, da kann man es auf der NATO-Ebene, kann man es in mehreren Staaten gleichzeitig machen. Das kann man alles machen. Offiziell ist das Ganze als Countermeasures gelaufen. Das ist ja nicht von mir, sondern so steht's überall drin, in den USA, in den Papieren, überall. Das sind Countermeasures, Gegenmaßnahmen, als wäre es ein Krieg.
Ja, das weiß man ja auch.
Gegenmaßnahmen gegen Terrorismus.
Ja, das war's auch. Das war's ja auch.
Gegen Viren. Da wird Befehl befohlen und dann wird's gemacht. Und
genau,
das ist gelaufen.
Ja, das war ein Krieg gegen die Weltbevölkerung, definitiv. Ne?
Das ist ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung gewesen.
Ja, und das müsste aufgearbeitet werden. Also ich hoffe, auch in den USA, dass es da eben auch Juristen gibt und Wissenschaftler, die eben auch darauf hinarbeiten, dass man endlich das US-Militär in, auch wirklich juristisch zur Verantwortung gezogen wird. Die müssen angeklagt werden. Ne? Da müssen Verfahren
gestellt werden. Ich glaube, da laufen Anklagen. In den USA sind ja die Gerichte noch ein bisschen vielfältiger in den einzelnen Bundesstaaten und so. Da gibt es ja Widerstand. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht da auf der juristischen Ebene. Es wird spannend.
Ja, die haben da noch, die haben eine andere Struktur da und da haben wohl auch einige Richter eine andere Mentalität. Und dann ist es möglich, dass irgendjemand vom Lande in den USA eben auch dann Pfizer in die Knie zwingt und verpflichtet, alle Unterlagen rauszugeben, die ja für 75 Jahre weggeschlossen werden sollten. Und diese Courage vermisse ich hier in Deutschland. Ja, dass mal ein Richter sich hinstellt und sagt, nee, Moment, stopp, das muss aufgearbeitet werden, Punkt, aus. Ne? Aber so wie es aussieht, wird es wohl dahin kommen müssen, weil alle Regierungen, auch die Parlamente, hier in Europa korrumpiert sind, dass die Menschen hier wohl ihre eigene Wahlkommission errichten müssen. Vielleicht nicht in Deutschland, weil da kommt ja gleich die Antifa und Schreibbörse, damit alle diese Fragen mit weltweiter Ausstrahlungswirkung wirklich mal im Detail aufgearbeitet werden. Ne? Weil ich vertraue nicht mehr darauf, dass die Justiz das in nächster Zeit schafft. Da müsste Druck aufgebaut werden und dass gar in den Parlamenten solche Initiativen aufgegriffen werden. Das müssen wir quasi selbst in die Hand nehmen. Das nur mal als Gedanke. Und das möchte ich auch mit anderen besprechen, also auch im Ausland, ob man mal sowas auf die Matte stellt. Ne? Sowas in der, aber ganz groß, also wirklich, dass dann alle Länder, die viel weiter sind als wir, also auch die afrikanischen Länder, asiatische Länder vielleicht auch, ne, dass die vertreten sind und das eben auch wirklich übertragen wird. Ne? Und dass hier das eben nicht nur eine geschlossene Veranstaltung ist von einigen Kritikern, sondern dass wirklich die ganze Welt einen Anteil nimmt. Was ist da über das US-Militär gegen die Weltbevölkerung gefahren worden und warum? Was ist der Hintergedanke? Also geht es hier wirklich um Bevölkerungsreduktion? Da gibt es ja sehr viele Indizien dafür, durch etliche Statements.
Die Motive der einzelnen Beteiligten der Pharmaindustrie oder dieses Komplexes, dieses Public-Private-Partnership zwischen einigen Militärs, Geheimdiensten, Politikern, und das ist mir sowas von scheißegal. Genau. Die haben sich zusammengetan, die profitieren in irgendeiner Form alle davon. Die einen haben splinterte Ideen, die anderen sagen, mach ich mit, da kann ich Milliarden verdienen. Und wie das bei den Kriegen ja auch ist, wo die Rüstungsindustrie sagt, ja prima, mach ich mit, kann ich Milliarden verdienen. Und die interessieren sich nicht darüber, die interessieren sich nicht darum, was da, ob das sinnvoll ist oder nicht. Nein, die nutzen die Chance aus, richtig viel Geld zu machen. Und so ist, und diese Geschichte, wenn man Geld hat, wenn man jetzt, oder wenn man Steuergelder einsetzen kann, wenn man am Ruder ist, um die Gelder der Menschen so umzuleiten, dass man sie selbst mit ihren eigenen Steuergeldern umbringen kann. Wo sind wir da?
Ja, genau. Aber das sind Themen, die gehen die gesamte Menschheit an. Und deshalb müssen wir sie auch zum Thema für die gesamte Menschheit machen, ne? Aber das müssen wir besprechen, mal in Ruhe, was man da machen kann, damit da neue Impulse und auch neue Kräfte aktiviert werden, damit die Wahrheitsbewegung weiterkommt. Ne? Und weil es hakt nämlich an dem Punkt, eben juristische Aufarbeitung, weil die Gerichte nicht kooperieren. Und wir dürfen nicht ausgebremst werden, wie das ja beispielsweise in den USA nach 9/11 auch geschehen ist. Es gibt ganz hervorragende Bücher zu 9/11, also wirklich solche Werke von Professor David Ray Griffin zum Beispiel, über den mysteriösen Einsturz im WTC-7. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Da haben sich auch tausende Wissenschaftler beteiligt, ja? Architekten, Ingenieure, Sprengstoffexperten, ja? Zeugen, ja? Polizisten, ne? Chemiker, ne? Alles, ne? Und unglaublich viel zusammengetragen über fast zwei Jahrzehnte. Das heißt, da hätte längst ermittelt werden müssen in den USA. Ne? Was ist da wirklich abgelaufen? Wer war da involviert? Nichts ist da
passiert. Aber können wir doch lernen, dass aus diesen den Hoffnungen auf gerechte Gerichtsentscheidungen, dass wir da lange hoffen können.
Ja, eben, wenn das so wie in den USA läuft, weil da ist nichts gelaufen, soweit ich weiß, an juristischer Aufarbeitung. Die Täter laufen also immer noch frei herum und werden auch nicht durch Ermittlungen behelligt. Und dasselbe hatten wir ja auch dann schon vorher bei dem JFK-Attentat. Ja, das war immer ein US-Präsident. Das ist nie juristisch aufgearbeitet worden, was da alles gelaufen ist. Auf jeden Fall nicht angemessen.
Ein Präsident, der das ernsthaft machen würde, der würde nicht lange überleben.
Ja, und das war wahrscheinlich auch der Grund für das vorzeitige Ableben von John F. Kennedy. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, weil er hat eben Dinge öffentlich ausgesprochen. Ja, also über auch eine globale Verschwörung. Da gibt es ja diese berühmte Rede, die er in einem Hotel gehalten hat. Ne? Der Wortlaut ist übermittelt. dass es eine gigantische Verschwörung gibt von Militär, Wirtschaft, Geheimdiensten und dass das eine Bedrohung für die freien Völker ist. Ja, diese Rede ist sehr berühmt und die werden Sie auch kennen. Und da hat man mal eben einen US-Präsidenten beseitigt. Und natürlich, ne, weiß jeder in den USA, es gibt da eben bestimmte, sag ich mal, Grenzen. Wenn die überschritten werden, wird es gefährlich. Also ich vermute, wer die Fed entmachten würde in den USA, diese Privatbank, ja, bei dem sich der Staat das Geld leihen muss. Ja, was ist das für ein Konstrukt? Und wenn man auch weiß, wie die FED zustande gekommen ist, ne, das war von allem Anfang an, war das eine unsaubere Geschichte, der hätte dann ein Problem. Also da ist auch eben der Hoffnungsträger so vieler Trump nicht rangegangen, ne, weil er hätte dann auch, er hat mit Sicherheit auch gewusst, was dann noch hinzugekommen wäre. Und das ist eben das Problem. Also wir haben hier Institutionen und da stehen eben offenbar sehr mächtige Kreise hinten dran. Ja, und die sind nicht angreifbar, weil wir diese Kreise nicht mal identifizieren können. Aber wir müssen weg von dieser Fassadenbetrachtung, dass wir zum Beispiel sagen, da ist die WHO, die macht böse Dinge, ja, und die WHO will die Weltherrschaft an sich reißen. Nein, das ist alles Quatsch. Die Frage ist, wer steht hinter der WHO, hat die WHO aufgebaut und will über die WHO diese Strukturen errichten? Ja, diese Strukturen, da wird es nämlich interessant. Ja, hinter die Stiftung gucken. Wer lenkt die USA? Wer lenkt die USA? Und wer lenkt diese Institutionen? Und ich meine nicht die Marionetten.
Wenn man sich die Details anguckt, der Pläne, die die WHO umsetzen oder mithilfe der WHO umgesetzt werden sollen, zum Beispiel diese One-Health-Geschichte, dass man alles über Gesundheitsschutz dann machen darf, dass diejenigen, die denn da den Zugriff haben, unter dem Vorwand von Gesundheitsschutz die Bevölkerung kontrollieren können und alles beobachten können, Energie und Nahrungsmittelproduktion und Umwelt und alles. Das wollen sie alles beobachten und wollen immer sagen können, jetzt ist aber was erforderlich, jetzt müssen wir eingreifen und wollen das zum Vorwand nehmen, um eingreifen zu können. Das ist ja die Zusammenfassung dessen, was die planen. Und diese One-Health-Idee, die bei der WHO jetzt mitdiskutiert wird, die wird auch umgesetzt mit Hilfe der internationalen Gesundheitsvorschriften. Die will man da genau als einer der Bausteine, will man die aufbohren und dafür nutzen können. Und gleichzeitig aber gibt es ja Beschlüsse, die schon da sind, innerhalb der EU. Innerhalb der EU. Wir haben One Health, eine riesige Aktion innerhalb der EU. Die geben da ganz viel Geld aus. Die haben da schon junge Leute, die sie schulen. Die haben Nachwuchs für One Health. Innerhalb von der EU wird das gemacht. Das sind Tausende von jungen Leuten, die sind begeistert und gehen auf One, kriegen da Geld dafür und dürfen reisen und weiß nicht was, wie die Young Global Leader oder wie die heißen. Ja. So macht die EU das auch schon. Und das geht auch unter One Health. Und das läuft gar nicht, unabhängig von der WHO läuft das schon. Also wir dürfen uns nicht ablenken lassen von dem, ob da bei der WHO was passiert. Das läuft überall. Das läuft in den USA, das läuft in Europa. Das läuft noch nicht in vielen BRICS-Staaten. Und da ist die Frage, wie man da jetzt mit umgeht, wo man Bündnispartner finden kann und wie man diesen Wahnsinn stoppen kann, der nichts weiter ist als ein Vorwand, uns zu kontrollieren. Alle zu kontrollieren.
Ich habe dir gerade ich habe dir gerade was geschickt, ein Schaubild, wenn du das einmal aufrufen könntest, und zwar, wo überall die Entitäten in Immunität genießen. Und die sind alle von dieser Bill und Melinda Gates Studie Stiftung finanziert. Also das ist schon ein interessantes Geflecht. Und das müsste man auch nochmal jetzt genauer anschauen, wer da wie immer auch personell verstrickt ist. Es sind möglicherweise auch nur ganz wenige. Wahrscheinlich hängen die alle ganz eng zusammen und sind dann eben wiederum von den, weiß nicht, ob du es öffnen kannst.
Nee, du hast es geschickt, ich habe das nicht bekommen.
Ich habe es jetzt an den Wolfgang geschickt, weil der vorhin... Das ist auch gerade nochmal. Guck mal, ich habe es nicht per E-Mail geschickt, sondern guck mal bei dem Messenger.
Also ich dachte, du hättest mich gemeint vorhin. Ja, ja, okay.
Dann kannst du dir auch nochmal schicken, aber dass wir es dann noch einmal anschauen können. Weil ich glaube, also das sind ja auch wiederum alles Hinweise, auf jeden Fall auf Verstrickungen, ja. Wie auch immer, wer da jetzt das...
Also wir müssen einfach bestimmte Institutionen als das annehmen, was sie sind. Also ne, wie der Wolfgang jetzt gesagt hat, ich sage jetzt einfach Wolfgang, ne, weil wir sind manchmal hin und her gewechselt, ich weiß gar nicht, ob wir per Du sind.
Ja, machen wir so.
Ja, okay, hallo. Ne? Wir müssen auf Institutionen als nehmen, das nehmen, was sie sind. Also da haben die Juristen aber auch geschlafen, ja, weil wenn zum Beispiel Institutionen, wie du es auch gerade gesagt hast, Viviane, wie die WHO, ne, oder die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ne, oder andere Institutionen, quasi freigestellt werden vor strafrechtlicher Verfolgung, ja, oder bestimmte Rettungsschirme, war das ja genauso, ne, da muss die ganze Bevölkerung aufschreien. Ja, weil der Grundsatz, alle sind vor dem Gesetz gleich, gilt dann ja nicht mehr. Und warum müssen die freigestellt werden vor strafrechtlicher Verfolgung? Weil Verbrechen geplant sind und die jetzt eben aber gut schlafen sollen, ne, wenn sie eben da mitmachen. Und das muss weg. Also alle diese Privilegien für diese Institutionen, die quasi freistellen vor jeglicher Verantwortung, das muss komplett abgeschafft werden. Die müssen alle verantwortlich gemacht werden können. Und jeder, der da mitmacht, also mitgemacht hat, hat letztlich einen Staatsstreich unterstützt, weil das ist dem Rechtsstaat, ne, quasi komplett diametral entgegengesetzt, Einzelpersonen und Institutionen komplett freizustellen. Ne? Die haben Namensfreiheit, können machen, was sie wollen. Und das kann nicht und darf nicht sein. Also kann man die übelsten Verbrechen durchziehen und man kann nichts machen. Das kann ja wohl nicht das letzte Wort sein. Außerdem, was Geheimdienste angeht, ich habe ja mal im Ausschuss vor vielen Sitzungen mein Buch hochgehalten über die CIA und den Drogenhandel. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einfach anerkennt, dass sehr viele Gründe dafür sprechen, dass eben Organisationen wie die CIA letztlich nur kriminelle Vereinigungen sind. Ja, und eben sowas wie diese Riesenkampagne, das kann man nur über sehr mächtige Geheimdienste eben steuern. Ja, und da fällt mir eben nur letztlich, wenn es von den USA auskommt, US-amerikanische Militärgeheimdienst und CIA, ne, die müssen da involviert gewesen sein. Ja, und das heißt, die machen offenbar alles. Ja, und vielleicht sollten sich die Menschen auch von der Vorstellung lösen, dass diese Geheimdienste immer ihrer Regierung dienen. Ja, dient die CIA wirklich dem US-Präsidenten oder dient sie, ne, dem Council on Foreign Relations, also quasi den Eliten, ja, die eben bestimmen, wer letztlich Präsident wird. Ja, und wer steht hinter diesem Council? Was sind das für Familien oder Dynastien? Ja, solange die eigentlichen Täter im Hintergrund verbleiben dürfen, ne, kommen wir quasi nie zum Ziel. Wir arbeiten uns an der Fassade ab, eben hier an der Fassade WHO, ja, weil es doch egal, was die beschließen. Wenn die Länder nicht mitmachen würden und sagen würden, ne, ist doch egal, was du beschließt, Tedros, interessiert uns nicht, ja? Da kann doch Lieschen Müller auf dem Klo beschließen, was sie will, interessiert doch keinen. Und wenn die Welt so auf das reagieren würde, was Tedros macht mit der WHO, dann hätten die auch keine Macht. Also wieso wird ihnen diese Macht eingeräumt? Und diese Mechanismen sind spannend. Ja, warum machen die Länder da überhaupt mit? Ich meine, jetzt scheren ja wohl aktuell ein paar Länder aus, aber jede Regierung, ne, muss wirklich dazu gezwungen werden, ja, sich dazu zu bekennen, warum sie überhaupt da mitmacht. Und da reicht die Debatte im Bundestag offensichtlich nicht mehr aus. Also müssen wir nach Wegen suchen, wie wir durch Wahlkommissionen, ne, losgelöst von solchen Institutionen, da auf eine Aufarbeitung drängen können. Weil ich setze nicht mehr die Hoffnung auf die Parlamente und setze auch nicht die Hoffnung auf die Gerichte, sage ich ganz offen als Jurist.
Ich habe jetzt diese große Grafik, glaube ich, unten gestellt, freigegeben. Kann man die sehen?
Ja, die kann ich sehen, ja.
Das sind 15 Billionen Dollar Grants bei Bill and Melinda Gates Foundation. Und das sind diese geldunterlegten Organisationen. Die haben alle Immunität in der Schweiz.
Ja.
Mhm. Das wundert mich ja, da musste man die Schweizer Regierung mal fragen, wieso macht ihr da mit? Das ist ja wie, ja, als wenn die solche Institutionen schützen vor, wenn die jetzt kriminelle Handlungen machen, vor Strafverfolgung. Wieso kommen die dazu?
Aber ja, das ist tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit sogar erst beschlossen worden. Also jedenfalls für diese, ich meine, das war Gavi. Ich hatte da auch zumal relativ am Anfang der Maßnahmenkrise, habe ich dazu auch mal einen Artikel geschrieben. Das ist wirklich also total umfangreich und es betrifft natürlich dann auch die Person selber, also auch die Mitarbeiter und auch Bill Gates beispielsweise. Der hätte dann da auch persönliche Immunität, also nicht nur die selbst. Also da kann man wirklich quasi machen, was man möchte. Und da kann man dann wahrscheinlich auch im Prinzip im Diplomatengepäck Zeug schmuggeln und was weiß ich, was man alles machen kann. Also es ist schon wirklich auch erstaunlich. Ich meine, warum braucht es denn so eine Immunität für diese Organisation? Fragt man sich ja.
Offensichtlich, weil eben tatsächlich strafbare Handlungen schon geplant waren. Von allem Anfang.
Also ja, weil also zum Beispiel, ich weiß nicht, das Deutsche Rote Kreuz genießt doch in Deutschland wahrscheinlich keine Immunität.
Oder müsste man prüfen, weil das sind ja alles Abkommen. Also ich habe da mal einen Link entdeckt, also der Schweizer Regierung, es gibt einen Link, ne, der führt dann zu diesen Abkommen. Und da gibt es noch einen weiterführenden Link, da kann man die Abkommen auch alle lesen. Und dann habe ich eben hier, ne, das, was hier in der Grafik steht, da auch gefunden, ne, dass eben Institutionen wie Gavi und hier auch ne, das WEF, dass die da alle drin sind und die haben jeweils ihre eigenen Abkommen mit der Schweizer Regierung geschlossen, ne? Und sind straffrei gestellt worden.
Ja, es wäre interessant zu sehen, ob es in Deutschland auch der Fall ist, also oder in anderen Ländern, in noch weiteren Ländern, oder ob das eben jetzt die Schweizer Oase werden soll für diese ganzen Headquarters, die dann da ihre Aktivitäten rund um den Globus entfalten, ja?
Ja, also, genau.
Das finde ich ein interessantes Feld. Also wir werden dieses jetzt auch noch verlinken, dass man sich das näher anschauen kann, wie die alle zusammenhängen oder auch wer da wie profitiert. Auch wird interessant sein, auch zu sehen, in welche Höhe da jeweils die Gelder fließen, ja. Und wer dann auch nochmal handelnde Personen sind. Also da frage ich auch nochmal, was da noch zu erkennen ist, wie die wiederum zusammenhängen oder ob die wiederum in irgendeinem Gremium mit drin sitzen, im Stiftungsrat oder wo auch immer. Ja, also das ist auch interessant.
Hast du noch eine Anmerkung? Ne? Also Naomi Wolf hat ja auch vor ein paar Jahren bekannt, ne? Sie ist ja nicht sehr gläubig, dass sie sich nicht vorstellen konnte, also dass es Gott gibt, aber auch, sie war da nicht so festgelegt und auch in das Böse hat sie eigentlich nicht geglaubt. Aber sie hat dann eben gesehen, ne? Es muss etwas sehr, sehr Böses geben in dieser Welt, ja, und das sehr mächtig ist. Und das hat sie irritiert, weil sie hat gemerkt, mit ihrem ganzen Wissen kommt sie ja nicht weiter. Sie kann das Phänomen ja nicht erfassen mit dem, was sie im Studium in der Schule gelernt hat. Und ich möchte eben mal an der Stelle jetzt mal wirklich doch mal anmerken, weil man muss sich da zurückhalten, was man da öffentlich sagt, weil hier Ernst Wolf mal die Meinung vertreten hat, auch im Corona-Ausschuss bei einem seiner Auftritte, Daten und Geld, das wäre die Machtbasis dieser Eliten. Ja, und ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich davon überzeugt bin, dass bei diesen satanischen Eliten, ja, das ist ja gegen das Leben, ne, was die hier aufziehen, ist das nicht das Geld und die Daten. Geld haben die genug, damit spielen die, die erzeugen sich einfach Geld, die machen sich Geld, wenn sie es brauchen. Und die Daten, ne, verwalten die eh. Ne? Ist auch nicht die Energieversorgung als solche, ne? Das ist natürlich ein Machtfaktor, aber auch nicht. Ne? Also darüber sollten mal die Menschen nachdenken, was ist die Basis, ne, der Macht, wenn die Elite satanisch ist?
Mind Control.
Ja, gibt's, ja, das geht so in die Richtung, ne? Das ist noch viel konkreter, ne?
Ja? Es ist auf jeden Fall noch sehr viel
zu. Ist das ein Zufall, dass die ganze Pop- und Rock-Szene, ne? Und auch Hollywood, nicht alle, ne? Dass das so mit Satanisten durchseucht ist. Ja, und das schon seit vielen Jahrzehnten. Und in der Politik ist es offensichtlich auch so. Ja, wir sehen ja auch diese ganzen Kulturevents, offizielle Kulturevents, ne? Von, wenn da irgendwas eingeweiht wird oder irgendwas wird da gemacht. Ja, oder jetzt auch bei großen Musikevents, ne? Der Satanismus zeigt sich immer offener. Ja, und das ist nur möglich in einem Kulturraum, wo diese quasi Bestrebungen zugelassen und gefördert werden, ne? Auch steuerfinanziert. Ja, wenn ihr bei der Stadt Essen, ne, eine weltbekannte Satanistin, hier einen Lehrauftrag bekommt. Also, wo sind wir hier angekommen? Und das möchte ich mal wirklich in den Raum stellen, dass die Menschen mal über diese Strukturen nachdenken und ob es wirklich vielleicht konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier einige weltweit, ja, und gerade in führenden Positionen, auch in diesen Finanzeliten, sprichwörtlich hier einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Das möchte ich also mal so aufstellen.
Ja. Wenn die deutsche Pädagogenschaft mal wieder Faust lesen würde und angesichts dieser Erlebnisse, die sie jetzt hat, mal Mephistoles und die Rolle des Wissenschaftlers auf der anderen Seite und all diese Dinge, die der Goethe so schön dargestellt hat, mal versuchen würden, welche Parallelen gibt es da zur aktuellen Entwicklung?
Ja, super Hinweis.
Dann würde es ein reicher Fundus an Diskussionsstoff ergeben.
Ja, super Hinweis, genau das, weil Goethe hat das nicht einfach nur so geschrieben. Der Mann war gut informiert und der wird seine Gründe gehabt haben, warum er sich ja genau für diesen Stoff entschieden hat, der ja auch kein neuer war. Er hat den ja nur bearbeitet. Ne? Der Stoff Mephisto war alt. Er hat ihn aufgegriffen und natürlich dann zu neuen Höhen geführt. Ne? Aber klar, er wusste auch, es gibt Menschen, die schließen diesen Pakt. Ne? Also aus Geldgier oder weil sie eben wissen wollen.
Ja, und im Paradies gab es eine Schlange.
Ja, ob das so stimmt, weil die Altsumerer haben eine abweichende Geschichte. Weil da ist schon in alter Zeit ist da viel verfälscht worden, was aus altsumerischen Quellen kommt. Ne? Das war eine eigene Debatte, aber hochspannend. Ja? Und weil ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass die Frau die Böse war, die dann eben, ne, von der Schlange inspiriert den Apfel gebissen hat. Ich glaube, das war schon ein Spielchen, um die Geschlechter gegeneinander auszuspielen. Also das ist, wir müssen da sehr aufpassen, weil die Manipulation von Quellen, das läuft schon seit, ich denke mal, 4000 Jahren.
Vor allen Dingen, wir können die Schlange nicht vor Gericht stellen.
Ja, die Schlange, okay, also der hinten dran steht, ne? Das ist die spannende Auflösung, auf die ganze Welt wartet. Wer ist der Mastermind hinter allem? Weil es gibt eine Hierarchie, mit Sicherheit. Also so koordiniert, wie diese Scheiße hier durchgezogen worden ist, ne? In den letzten 4 Jahren. Ja, so generalstabsmäßig, ne? Da gibt's doch eine Befehlsstruktur. Und wer steht da wirklich hinten dran? Das ist doch niemals nur der Verteidigungsminister der USA gewesen. Der macht das doch nicht im stillen Kämmerlein. Der muss dann ein starkes Mandat gehabt haben, ne? Und die wissen.
Ich hab jetzt übrigens, mir fällt gerade ein, jetzt der Eskulab-Stab, ne? Es ist doch ein Stab.
Mit der Schlange.
Und den nutzt die Schlange, um nach oben zu kommen. Ja. Die Ärzteschaft bietet der Schlange die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Das ist doch mal ein schönes, ein Bild, über wie man meditieren soll. Wenn ich mir die Rolle der pharmazeutischen Industrie angucke, wie sie seit Beginn des vorigen Jahrhunderts die Medizin verändert hat und das gegenseitige Helfen, wie die Menschen sich helfen und wie man Gesundheit gesund bleibt. Und wenn man dann dieses Geschäft, was dann da sich an der Medizin so langsam hochwindet, diese Giftschlange, wenn man sich die mal anguckt, ist das ein schönes Bild, finde ich. Also ich finde es sehr, sehr inspirierend, will ich mal sagen. Ich neige ja dazu, auch mal Gedichte zu machen und mal mich mit der Kunst zu beschäftigen. Und ich finde also dieses...
Ja, ja.
Für mich hat der Aesculap-Stab, ich habe nichts gegen Schlangen, ja, aber der Aesculap-Stab, den haben die Menschen dahin gesteckt.
Und
ich finde es also eine spannende... okay, ich führe mal auf mit dem.
Aber ich wollte noch ganz kurz anmerken, das ist aber wichtig. Wir müssen Symbole hinterfragen. Ja, das heißt, also ein weiteres Beispiel jetzt, ne? Es gibt ganz viele, die Friedensbewegung. Ja, diese Fahne hat ja dieses umgekehrte, auf den Kopf gestellte Kreuz quasi, ne? Also da, was da unten zeigt.
Die Friedensrune.
Das ist diese Friedensrune, das ist ein satanisches Symbol, soviel ich weiß. Ja, und das ganz viel. Ja, und die Menschen sollen anfangen, die Dinge zu hinterfragen. Weil nichts ist einfach da gewesen, ne? Das ist gemacht worden, ne? Und das wussten die auch schon im Mittelalter, ne? Als Adam Hub und Eva Spann, wo war da der Edelmann? Das war so ein Spruch der Bauern, ne? Als es in die Revolte ging. Und das können wir jetzt ausweiten, ne? Ja, auf andere Institutionen und Einrichtungen, ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, ja? Wir haben noch Gesprächsstoff für nächste Woche, Wolfgang. Ne?
Also, ja, vielleicht sollte man einen Teil davon dann auch nochmal aufheben. Wir haben auch einen nächsten Gast erwartet. Aber es ist auf jeden Fall eine faszinierende Thematik auch, der man sich nochmal näher widmen sollte. Und es hat auch so was Matrixhaftes, weil man ja wirklich hinter diese ganzen verschiedenen Verästelungen gar nicht so genau gucken kann. Ich weiß nicht, das Bekannte ist, es gab ja diesen Physiker Boltzmann und der hatte sich ja damals Gedanken darüber gemacht, ob es wahrscheinlicher ist, dass Intelligenz gleich 100 Millionenfach irgendwie entsteht oder ob es möglicherweise auch nur ein einziges Hirn ist, was Intelligenz ist, Intelligenz wird und sich dann eben das alles ausdenkt, das Boltzmann-Brain. Also vielleicht befinden wir uns ja auch alle im Inneren dieses Boltzmann-Brains und das ist irgendwie ein ganz großes Verwirrspiel, was da läuft. Aber es hat natürlich hier reale Auswüchse und das ist auch nur eine kleine Anmerkung, ein philosophischer Natur quasi. Aber wir sollten da auf jeden Fall dranbleiben und ich glaube, es wird auch immer deutlicher werden, weil wir werden ja zum Beispiel allein, wenn jetzt diese RKI-Files da hoffentlich ganz entschwärzt werden, werden wir ja vielleicht auch Namen und Personen auch noch erkennen, die wiederum Hinweise geben können auf andere Dinge. Also je mehr und intensiver wir da dran sind, umso deutlicher werden die Zusammenhänge auch noch werden. Wilfried, es ist toll, dass du weiter so akribisch und intensiv an diesen Dingen dran bist. Ja, und die Idee mit der Wahrheitskommission, die bewegen wir ja hier auch schon eine Weile in den Köpfen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Gedanke. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel auch mit unserem Fundus, was wir hier schon über die Monate, die Jahre, die vielen zusammengetragen haben, auf jeden Fall von der deutschen Seite aus auch unheimlich viel beizusteuern haben für nämlich den Kenntnisprozess in der ganzen Welt. Ja, wir werden uns da auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Vielleicht kann das irgendwann auch mal aus einer Wahrheitskommission eine Versöhnungskommission werden, aber erst, wenn die Aufarbeitung wirklich vollzogen ist und auch tätige Reue einsetzt. Ja.
Und noch eine letzte Bemerkung erlaubt. Okay. wegen des Hinweises. Ne? Ich wollte nur sagen, also ich habe mal vor 4 Jahren, das Buch ist von 2001, also neu aufgelegt, ist aber noch älter, mal was gelesen von Frank G. Tipler, das ist ein Physiker. Der hat ein Buch geschrieben über die Physik der Unsterblichkeit, moderne Kosmologie, Gott und die Auferstehung der Toten, weil er wollte als Physiker beweisen, dass es möglich ist, dass also ein Wesen, ja, letztlich das jüngste Gericht, ne, aufziehen kann, hier mit dem einen Gehirn, ne?
Ja, das Boltzmann-Hirn.
Mhm. Ja, und das ist möglich, hat es bewiesen, ne?
Schöne Geschichte. Gibt aber auch andere Geschichten.
Genau, ne, es gibt auch viel praktischere Geschichten dazu, ne? Aber ihr wollt ja überleiten zum nächsten Gast wegen der Kinogeschichte, ja. Okay, vielen Dank für die Einladung. Ich höre noch ein bisschen zu, dann, ne? Ja.
Danke auch. Vielen Dank.
Alles klar. Bis nächste Woche dann, ne? Ja. So, jetzt begrüße ich unseren nächsten Gast. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Das ist ja jetzt ein bisschen länger geworden als erwartet, aber wir hatten noch ein paar Aspekte, die vielleicht auch für Sie noch irgendwie interessant waren, hoffe ich. Ja, das ist schön, dass Sie da sind. Das ist Ralf Gassner bei uns, der ein Wirtschaftsjournalist ist und außerdem Autor von vielen Vorstandsreden. Er ist seit 1987 Mitglied der CDU und ist der ehemalige Pressesprecher der Werteunion und ist jetzt quasi anlässlich des jetzt anstehenden der Kinopremiere von dem Film wo Wolfgang Wodak eben auch insbesondere
mutier dich nicht
was zum Gespräch zum Thema wird oder wie auch immer ist er jedenfalls auch hier.
Und Robert Siebes.
Ja, nein, ach, das dachte ich, dass das gleich noch sowieso gesagt wird. Also ich habe jetzt erstmal auf den Inhalt abgestellt, ja. Aber okay. Genau, also da bist du von Robert Siebes interviewt worden und eben das Ganze ist dann auch in der Form zusammengesetzt worden. Ich glaube jedenfalls in der Ursprungsversion. Und dieses ist jetzt nochmal quasi ein Umschnitt auf eine Kinovariante.
Ja, ja, der neue Produzent hat da wirklich ein Stück draus gemacht und das war ja vorher, waren ja verschiedene Folgen, die Arbeit ist so zusammengesetzt worden und das gibt jetzt einen richtigen Dokumentarfilm, der jetzt vorgestellt wird in der Premiere und ja, das ist wird spannend.
Ja, dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal nochmal das Wort übergeben, vielleicht möchten Sie da auch noch ein paar weitere Dinge zu sich selbst sagen und dann auch vielleicht nochmal Näheres zum Film und Sie haben ja auch noch ein bisschen andere Themen mitgebracht.
Ja, liebe Viviane Fischer, vielen Dank für die Einladung. Lieber Herr Dr. Wodak, freut mich, Sie auch mal zu sehen und zu hören und nicht nur zu lesen. Und ja, hallo Wilfried Schmitz.
Hallo, grüß Gott.
Dann gibt es noch eine Dame oder einen Herrn, den ich begrüßen kann, die heißt Regie 2.
Das ist ein Herr und der bleibt im Verborgenen im Moment, ja. Mhm.
Okay. Sei gegrüßt. Also, kleine Korrektur. Ich bin seit kurzem Mitglied in einer Unionspartei, seit 1987. Und zwar in der CSU, nicht in der CDU.
Okay.
Und ich bin also, ich habe hier extra hingelegt, ich weiß nicht, ob man den erkennen kann, Parteiausweis von 1987, den hat noch Gerold Tantler unterschrieben. Seitdem bin ich anerkannter Asylbewerber in Bayern. Ich musste aus meiner Heimat Köln flüchten, weil ich gehörte dort vorher 6 Jahre einer linken Partei an, der Kölner CDU. Und ja, ich bin 2019 in die Werteunion eingetreten, weil mir dieser sozialdemokratisch-grüne Kurs in der Union nicht mehr passte. Aber aus Termingründen und anderen Gründen war mein erster Besuch in dieser Organisation ausgerechnet der 29. Mai 2021, wo ein neuer Bundesvorstand gewählt wurde. Niemand kannte mich. Vor allen Dingen kannten mich ganze 3 Leute unter meinem Klarnamen. Ich wurde erkannt aufgrund meines Facebook-Profils das unter einem Künstlernamen existiert. Und das hat das Ganze ins Rollen gebracht, weil es gab wohl zwei Kandidaten für einen Pressesprecher und man hielt sie beide für unfähig. Von mir wusste man, dass ich aber Erfahrungen darin habe. Also hat man mich überredet, ich wollte das Amt nicht haben. Hab's dann aber doch gekriegt, mit einer deutlichen absoluten Mehrheit gegen zwei Gegenkandidaten. Worauf ich damit hinaus will, also man bewirbt sich, hat sich damals nicht beworben um das Amt des Pressesprechers, man wurde gewählt. Und gleichzeitig wurde Max Otte zum Vorsitzenden gewählt. Dann ist es so gewesen, dass, wie bekannt, Hans-Georg Maaßen die Organisation übernommen hat. Der hat es aber geschafft, das Wahlamt abzuschaffen, also das des Pressesprechers, weil er der Meinung ist, dass er den Pressesprecher zu bestimmen hat. Und dann hat er zur Überraschung von Freund und Feind gesagt, dass der neue Pressesprecher der alte sein soll, nämlich ich. Ja, das Ganze ging gut bis Anfang dieses Jahres. Dann hatte ich die Faxen von Hans-Georg Maaßen dicke und auch die neue Kursentwicklung und habe die Werteunion verlassen und ich werde Mitglied der CSU bleiben. Und was Sie jetzt wahrscheinlich nicht amüsieren oder negativ berühren wird, aber ich sage es ganz offen und ehrlich, ich bin dreimal geimpft gegen diese Corona-Grippe. Ich sage aber auch warum. Ich habe von vornherein nicht daran geglaubt, dass das nötig und richtig ist, sondern das war eine Vorgabe von meinen Kunden. Das heißt, ich hätte Aufträge verloren, zum Beispiel zur Betreuung von Unternehmensveranstaltungen oder Kundenmessen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und nebenbei bemerkt, ich hatte diese Corona-Grippe dann zweimal, das hätte ich aber nicht bemerkt, wenn ich nicht im Vorfeld von Veranstaltungen Schnelltests aus dem Drogeriemarkt gemacht hätte. Sonst wäre mir das nicht aufgefallen. Aber wie komme ich jetzt dazu, überhaupt über diesen Film zu sprechen oder warum hat man mich angesprochen? Also, es ist vielleicht bekannt, dass der Organisator oder der Verantwortliche für die Verbreitung des Films auf deutscher Seite der Ulrich Janssen ist. Und der hat eine Menge von Fähigkeiten und Erfahrungen, aber er hat eine bestimmte Erfahrung nicht, nämlich Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Politik. Und da hat er sich überlegt, ja, scheiße, wer soll denn das machen? Und dann fiel ihm kein anderer ein als ich. Naja, und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich auch nicht so der Politische, weil ich bin zwar Mitglied des Bayerischen Journalistenverbandes, also habe einen amtlich anerkannten, gültigen Presseausweis. Der Bayerische Journalistenverband gehört zum Deutschen Journalistenverband, aber ich bin eigentlich Dienstleister für die Wirtschaft. Das heißt, eben Autor von Vorstandsreden, Pressetexten, Unternehmensinformationen. Insofern bin ich eigentlich auf ganz anderen Baustellen unterwegs. Aber inzwischen gibt es ein großes Portfolio an Kontakten zu politischen Journalisten und das hat natürlich mit der Werteunion zu tun. Es ist mir gelungen, die Medienbilanz zu drehen. Nicht in dem Sinne, dass jetzt jeder Journalist begeistert ist von der Werteunion, aber es gab doch zunehmend mit längerer Tätigkeit eine aufsteigende Linie an Erwähnungen bis hin zu vollständigen Zitierungen von Pressemeldungen. Da kommt mir natürlich meine Erfahrung aus der Wirtschaft zugute. Ich habe zum Beispiel mal in einem Industrieunternehmen, das durchaus umstritten ist, die Gauselmann-Gruppe, besser bekannt unter Merkur Spielgeräte, das sind halt diese Radelkisten, Glücksspielautomaten, da habe ich die Pressebilanz von 3/4 negativ auf 2/3 positiv gedreht. Und was ist das Geheimnis? Wie macht man das? Das ist im Grunde kein Hexenwerk. Es hat mit Kommunikation zu tun. Und um die geht es auch hier. Und darum ist es so wichtig, diesen Film richtig zu positionieren. Und das heißt, wir müssen hier mal ganz klar sehen, ein Erfolg der Intention, von der Sie angetrieben sind, der geht nur mit der Öffentlichkeit und nicht gegen die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird aber natürlich, wie Sie wissen, den ganzen Tag falsch informiert. Von Journalisten, die zum Teil selber keine Ahnung haben. Da schreibt einer von dem anderen was ab. Und da sind auch ideologische Denkmuster. Und das fällt zusammen mit einer Verrohung der gesamten Kommunikationskultur in Deutschland. Da ist das Internet, da sind die sozialen Netzwerke nicht ganz unschuldig dran. Man setzt sich nicht mehr mit der Meinung des anderen auseinander, sondern man beschimpft ihn, man diffamiert ihn. Und aus Freundeslisten werden dann Leute, die die falsche Meinung haben, gelöscht und gesperrt und was weiß ich nicht alles. Und das ist wieder den Geist unserer Verfassung und unserer Demokratie. Und ich selbst habe damals für die Werteunion das Leitmotiv entwickelt: Unser Ehrenkodex heißt Grundgesetz. Und die politischen Journalisten wissen inzwischen, dass ich das ernst meine. Und je länger das jetzt dauerte bis zum Ende hin, hat es sich so entwickelt, dass inzwischen es sogar linke ARD-Journalisten gibt oder auch Leute von T-Online oder von Welt, die mich duzen, die mich auch anrufen, obwohl sie wissen, dass ich nicht mehr Pressesprecher der Werteunion bin. Da geht es halt um politische Einschätzungen und solche Dinge. Hintergrundgespräche. Und ja, darum ist es so wichtig, diesen Film als einen Beitrag zur gesellschaftlichen Befriedung darzustellen und so wichtig, auch die sogenannten Leitmedien mit ins Boot zu holen. Die Betreiber, alle Personen auf ihrer Seite, haben nichts davon, wenn sie in den sogenannten Randmedien bejubelt werden. Und da sage ich Ihnen mal was von ARD bis Welt oder Fokus als Randmedien bezeichnet wird. Das ist natürlich das Kompakt-Magazin, das ist Tichy, das ist Peter Weber und das ist Boris Reitschuster und, habe ich ihn schon genannt, Alexander Ballasch. Das sind die sogenannten Randmedien. Und wenn man dort positive Erwähnung findet, wäre das für das Projekt im gesamten Sinne sogar eher schädlich. Das heißt, man muss versuchen, die sogenannten, das ist ausdrücklich in Anführungszeichen gesagt, die sogenannten seriösen Medien zu gewinnen. Und da spielt ein gewisser Dr. Wolfgang Wodak eine erstaunliche neue Rolle, weil ich natürlich in der letzten Zeit, wie so oft, von politischen Journalisten angerufen wurde und habe gesagt, hör mal, da kommt was demnächst, Dokumentarfilm, Corona, wichtiger Experte darin, Wolfgang Wodak. Und dann hätte ich erwartet, aufgrund der alten Schubladenkategorie, des alten Schubladenetikettes, dass man sagt, um Gottes Willen, was willst du denn mit dem Verschwörungstheoretiker? Nein, die Reaktionen waren gegenteilig. Und zwar haben sie an Akzeptanz gewonnen. Sie waren tatsächlich am Anfang in der Schublade Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, wobei schon alleine das Wort, also ich bin generell wie jeder vernünftige Demokrat der Meinung, es ist für kein politisches Ziel in einer Demokratie Gewalt gerechtfertigt. Also Gewalt gegen Sachen, gegen Personen, aber ich zähle verbale Gewalt auch dazu. Und Ausdrücke wie Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler zählen für mich auch schon dazu. Das schlimmste Wort ist allerdings für mich das Wort Leugner, weil mich das an Inquisition erinnert. So nach dem Motto, ich bin im Besitz der Wahrheit und wenn du das leugnest, dann bist du, gehörst du zu den Bösen. Ja, und ich habe dann natürlich nachgefragt, was hat denn zur Änderung der Haltung zu Wodak beigetragen? Und dann hieß es ja, er hat sich Mühe gegeben, gegenüber seinen Anfängen sich differenzierter zu äußern. Und er hat sich Mühe gegeben, auch Argumente der Gegenseite zu reflektieren und darüber zu sprechen. Das heißt, genau das zu tun, was in unserer Gesellschaft gestört ist, also einen Dialog zu führen. Und insofern hätte man, glaube ich, für diesen Film, einen Film mit dieser Intention, keinen besseren finden können als Sie. Ja, darüber hinaus ist es natürlich so, es gibt die Kontakte, es gibt von meiner Seite aus die Möglichkeit, auch das richtig zu argumentieren, so dass es ankommt. Ja, aber hexen kann ich trotzdem nicht. Das heißt, es hängt immer auch davon ab, was gibt es gerade für andere Termine, für andere Themen? Womit sind die sonst beschäftigt? Also das heißt, es kann sein, dass man ein volles Haus hat, plötzlich mit Journalisten aller Art. Und es kann auch sein, dass keiner kommt. Es ist nicht seriös, eine Garantie dafür abzugeben. Das mache ich nicht und das tue ich nicht. Aber für Sie, Herr Dr. Wodak, noch ein besonderer Hinweis. Die Werteunion hat eine Reihe von Pressemeldungen herausgegeben, die sich um das Thema Impfen beschäftigen, also die sich damit mit dem Thema Impfen beschäftigt haben. Und die liegen potenziell auf ihrer Linie. Und ich habe dann, wenn ich der Meinung war, dass es bei den sogenannten seriösen Medien nach hinten losgeht, also eher schädlich ist, nur behutsam und moderat eingegriffen, habe aber ansonsten die grundsätzliche Linie mitgetragen. Und da sollten Sie wissen, dass es eben in der Werteunion, auch wenn ich jetzt der nicht mehr angehöre, einen Leiter des Gesundheitsarbeitskreises gibt. Das ist Professor Dr. Hans-Otto Pistner, praktiziert in Erfurt. Er ist eigentlich Mund-, Gesichts- und Kieferchirurg, darum dreimal Promotion. Aber er hat sich da sehr vertiefend eingearbeitet, macht auch Veranstaltungen dazu. Und um es vorab schon mal zu sagen, er ist sehr daran interessiert, auch mit Ihnen eine entsprechende Veranstaltung zu machen oder auch mehrere. Jetzt habe ich viel geredet, aber jetzt haben Sie möglicherweise Fragen an mich.
Ja, also ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie gerade dieses Ziel, dass man wieder versucht, ja, sich zu verankern in der großen, breiten Diskussion, die in unserem Land geführt wird. Das finde ich sehr schön. Und ich habe ja sehr viel erlebt, dass das gar nicht mehr in der Sache diskutiert wird. Also meine Frage ist immer, woran erkennst du, dass du recht hast? Woran würdest du es erkennen? Und dann fängt, wenn man diese Frage stellt, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann muss man sich plötzlich um die Sache kümmern. Und dann wird man ernst genommen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, dass man woran würde ich erkennen, dass du recht hast? Oder woran könntest du erkennen, ob ich recht habe oder nicht? Lass uns gemeinsam auf uns Indikatoren einigen, an denen wir sehen, dann wer recht hat. Und diese Diskussion, die ist völlig inhaltlich. Die ist, da ist plötzlich, die Person spielt keine Rolle mehr. Da geht es um die Sache. Und das ist die Diskussion, die wir brauchen. Also die wünsche ich mir wieder. Und ich würde mich freuen, wenn Journalisten, ich meine, Journalisten sind keine Wissenschaftler, und Journalisten zitieren häufig Wissenschaftler. Von daher ist es natürlich besser, diese Diskussion mit Wissenschaftlern zu führen. Aber trotzdem ist es, finde ich, wichtig, dass man sich über solche Indikatoren unterhält. Und ich habe eine Veranstaltung gemacht, zum Beispiel, woran würde man eine wirklich gefährliche Seuche erkennen, die durchs Land zieht? Wo würde man hingucken? Welche Fragen haben wir, irgendwelche Instrumente, die uns darüber genau Auskunft geben, die es schon immer gegeben hat, die praktisch wie Seismographen das beobachten, was so in der Bevölkerung passiert? Und das haben wir, das gibt es. Und nicht nur bei uns in Deutschland. Und dann kann man rückwirkend auch gucken, was ist denn da 2020 zu sehen gewesen? Und dann kann man das bewerten. Also all diese Dinge, da gibt's wirklich ganz vernünftige Betrachtungen, die man gemeinsam dann anstellen kann. Und das ist ein guter Beginn für eine Diskussion. Auch wenn man jetzt zum Beispiel fragt, ja, da ist diese neue Technologie, diese RNA-Technologie, die soll ja jetzt ausgeweitet werden. Das ist natürlich ein erhebliches Risiko, wenn dort nicht die entsprechenden Vorsorgeprinzipien beachtet werden. Wie müssten die Vorsorgeprinzipien aussehen? Erstmal, was ist das für eine Technologie? Da wird ja Gentechnik benutzt. Und was macht diese Gentechnik? Was kann sie machen beim Menschen? Weshalb gibt es besondere Vorschriften für gentechnische Anwendungen? Weshalb sind die hier nicht mehr anwendbar? Weil wenn es sich um eine sogenannte Impfung handelt, gibt es da eine inhaltliche Begründung dafür? Und all diese Dinge zu vernünftig zu diskutieren, da gibt es unheimlich viele, viele Ansatzpunkte. Und da läuft ein bisschen Gefahr, zu viel gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Aber ich wäre sehr dankbar, mich mit Wissenschaftlern, mit Journalisten über diese Fragen dann auseinanderzusetzen. Das wäre schön, ja.
Sehr gut. Wenn ich vielleicht darauf direkt kurz entgegnen darf. Es gibt in Deutschland gleichzeitig so ein Mitte-Dogma. Also ich finde, dass in einer funktionierenden Demokratie es normal sein muss, dass es einen extrem linken Flügel gibt und einen extrem rechten.
Ich weiß nicht mehr, wo links und rechts ist, aber Sie haben sicher recht.
Aber das ist, wie Sie alle wissen, aus in Deutschland nicht so. Sondern der linksextreme Flügel wird totgeschwiegen. Da gibt es kriminelle Organisationen wie die Antifa, die dürfen machen, was sie wollen. Und ein bestimmter Teil des politischen Spektrums fängt inzwischen ja schon an, alles, was nicht links ist, als rechtspopulistisch und oder rechtsradikal zu diffamieren. Das fängt zum Teil schon bei der FDP an, geht über die CDU, über die CSU bis zur AfD.
Auch da ist es doch nützlich zu fragen, was verstehen Sie denn unter rechts? Lassen Sie uns doch mal ins Detail gehen.
Genau. Und insofern, es gibt alle, wenn Sie die hören, von der SPD über die Grünen und CDU und CSU, alle reden, und FDP, die reden immer von Mitte, 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 Mitte. Ja, schön, aber es gibt auch Fragen, da muss man einfach mal einen Standpunkt haben. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir hier tatsächlich die sogenannte Mitte ansprechen müssen und versuchen müssen, das über die Journalisten zu erreichen, weil die wollen ja eigentlich auch die Mitte ansprechen. Warum? Um Akzeptanz zu erreichen. Denn die Debatte ist so unglaublich vergiftet durch das, was da alles gelaufen ist. Auf der einen Seite gab es die, also es gibt so asoziale, drittklassige Fernsehmoderatoren, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollten, in übelster, unflätigster Weise öffentlich beleidigt haben, ohne Folgen. Es gab Spinner, die wollten, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, in Haft genommen werden. Ich habe nur noch gewartet auf den Ausdruck Schutzhaft. Und Ja, es gibt aber eben auf der anderen Seite, was dann gerne von links eben mit Ausdrücken wie Schwurbler und Verschwörungstheoretiker belegt wird, da gibt es eben auch ein paar Leute, die den Bogen überspannen, weil die sind im zweiten Satz bei Soros und den bösen Rothschilds und im dritten Satz kommt dann Bill Gates isst kleine Kinder. Ja, also so kann man natürlich in der Öffentlichkeit nichts erreichen.
Das bringt uns nicht weiter, nie.
Genau, und insofern heißt es, und das ist jetzt praktisch, also bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Sie nicht belehren, sondern ich will nur sagen, was ich für den richtigen Weg halte. Ich halte es hier für klug, im Auftreten, in der Sprache ein bisschen Kreide zu fressen, mit dem Ziel, Akzeptanz bei den sogenannten seriösen Medien zu erreichen, um das breite Publikum zu öffnen. Das ist ein Prozess. Das geht nicht in zwei Wochen. Das ist ein Prozess. Und das heißt, ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Start kann dafür genau dieser Film sein. Weil er nicht die Antworten gibt, die vermeintlich ankommen bei einem bestimmten Publikum, sondern er gibt die Antworten, auf die es ankommt. Und das ist das Ding. Das heißt, es ist eine Aufklärungsarbeit, die möglicherweise zurückführen könnte, ein Auslöser sein könnte, für eine vernünftige gesellschaftliche politische Debatte rund um dieses Thema.
Ja, na, das ist super. Ich habe das ja noch nicht gesehen, den Film. Ich bin schwer gespannt. Aber ich meine, es ist ja tatsächlich dieses, geht ja auch um die Gegenüberstellung von, sagen wir mal, offiziellen Personen von Politikern oder sonst was, Statements, ja, und dann eben das, was man vielleicht dann auch zum jeweiligen Zeitpunkt wusste, wie eben, sagen wir mal, ein tiefer schürfender wissenschaftlicher Ansatz, ja, der vielleicht jetzt weniger politikgetrieben ist, dann, was das zutage gefördert hatte. Und ich glaube, das ist allein schon, wenn man das in dieser Form gegenüberstellt und sich, vieles ist ja jetzt auch belegt durch zigfache Studien und wird ja auch manche Sachen von der WHO und anderen selbst so anerkannt, zum Beispiel, dass die Masken nichts taugen oder getaugt haben. Ja, solche Sachen weiß man ja inzwischen. Und ich glaube, da gibt es wirklich einen guten Ansatz. Ja, und ich finde, dass Wolfgang, also so, ich meine, du bist ja nicht undiplomatisch, ja, sondern, also ich meine, du kannst natürlich auch zu klaren Worten greifen, aber ich denke, du hast ja auch eine vermittelnde Art und dir ist es ja auch ein Anliegen, genau diese gesellschaftliche Debatte, um die wir uns ja auch im Ausschuss bemühen, eben auch wieder voranzutreiben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fragen stellen muss man immer dürfen in einer Demokratie. Und man muss auch nach Antworten suchen dürfen. Und die können auch mal an dem einen oder anderen Rand liegen oder eben ganz anderen Blickwinkel haben.
Ich glaube auch, dass die Menschen, die, wie Sie sagen, in der Mitte der Bevölkerung sich befinden, dass sie auch nicht, dann möchte es auch, sind alle dabei, die sagen, ich möchte nicht belogen werden. Und ich habe ein Interesse daran, dass ich mich auf das verlassen kann, was ich brauche, um mich zu entscheiden. Für mich persönlich, für meine Kinder, für meine Familie, für mein Fortkommen. Ich möchte Informationen haben, die auch nachhaltig, die dann auch stimmen, wo ich nicht dann feststellen muss, wo hätte ich es bloß nicht geglaubt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam suchen danach, woran kann man erkennen, ob Informationen stimmen, ob man ihnen glauben kann oder nicht, ob das Vertrauen, was eingefordert wird, ob das berechtigt ist oder nicht. Und diese Diskussion, die kann man offen führen. Da hat jeder in der Bevölkerung hat ein Interesse daran, diese Fragen stellen zu dürfen. Keiner möchte getäuscht werden.
Ja, und da gibt es zum Beispiel eine ganz banale Frage, die auch viele Millionen Menschen mit einfachem Bildungshintergrund sich gestellt haben, nämlich da wurden Zahlen genannt von Menschen, die angeblich an Corona gestorben sind. Und die Frage, die sich viele Leute gestellt haben, ist, sind die vielleicht einfach nur mit Corona gestorben. Also das heißt, sie hatten das und die Todesursache war eine ganz andere, die mit Vorerkrankungen und anderen Dingen zu tun hatte.
Ich glaube, das ist schon etwas zu weit, weil wir müssen erstmal die Frage klären, was ist Corona?
Ja.
Bevor wir dann uns darüber unterhalten können, wer daran gestorben ist. Also wir müssen, was ist Corona?
Ja.
Was wird da gezählt?
Ja. Ja. Ja.
Das stimmt, aber Wolfgang, ich glaube, trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, weißt du? Weil es ist ja nicht immer so, dass du jetzt ganz in die Tiefe gehen musst, um alles, weißt du, vom Urschleim anfangen kannst. Wenn allein schon die Frage, sind die denn mit oder ohne verstorben? Ja, also wegen Corona oder einfach nur zufällig da mit Corona, dann hast du ja eine, also das allein, diese Fragestellung, wenn du dann eine Antwort bekommst, dass es eben vielleicht, ich weiß nicht, die allermeisten Leute im Durchschnitt, ich weiß nicht, 83 Jahre oder wie alt die waren und die hatten dann schon zwei Co-Morbiditäten da, dann kann das ja schon Zweifel erwecken an dem, dass die ganze Geschichte, die einem erzählt wurde, korrekt ist. Und dann können ja Leute daraus dann auch ihre weitergehenden Schlüsse ziehen. Weißt du, ich glaube, dass es auch wirklich gut sein kann, so einen Anker zu haben, der noch gar nicht ganz tief ist. Weißt du, weil das ist ja auch nicht einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, dass sich das dann später als relativ überschaubar in der Gefährlichkeit herausgestellt hat. Aber viele Leute haben ja dann auch lauter Maßnahmen ergriffen und haben sich vielleicht selbst Masken. Und das ist ja auch okay. Also ich finde, das muss man ja auch betonen. Also in der Angst, die da geschürt wurde, haben das eben viele Menschen dann auch gemacht. Und ich glaube, wenn du dich jetzt von jedem der Schritte, die du ergriffen hast in der Zeit, verabschieden musst und sagst, das war auch noch völlig überflüssig und du machst das gleich am Anfang, weißt du, dann ist das vielleicht schwieriger, als erstmal diese Frage zu stellen, was ist denn da, wie tödlich war das wirklich? Weißt du, und dann kannst du tiefer gehen. Also dieser Ansatz ist schon ganz gut aus meiner Sicht.
Ja, wenn du mal davon ausgehst, dass du gehst zum Arzt, du hast was und bist krank, hast vielleicht Fieber und Schmerzen oder irgendwas, was du hast, also irgendwelche Symptome, die dich stören, weshalb du um Hilfe bittest. Und dann kommt der Arzt und gibt dir eine Diagnose, gibt dem, was du empfindest, einen Namen. Und der hat ja bestimmte Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist etwas, das ist so, ja, da gibt's die sogenannte Differentialdiagnose, die ja eigentlich dann, er muss ausschließen, dass es nicht was anderes ist, als das, was er mit dem Namen bezeichnet. Und deshalb ist es so wichtig, zu fragen, so, woher kommt dieser Name Covid? Was ist der? Was bedeutet der? Und das ist, sonst kannst du ja nicht, was soll dieses Etikett bei mir? Ich habe Fieber gehabt, ich habe Husten gehabt. Und jetzt hat der Arzt gesagt, ich habe Covid. Wie kommt der dazu? Was könnte sich dahinter sonst noch verstecken? Was kann er sich irren? Oder da gibt es also so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Denn diese Diagnose gab es ja vorher nicht. Die ist ja erst seit 2020, Anfang 2020 wird die erst benutzt. Wo sind denn die Beta-Coronaviren vorher gewesen, die schon bei SARS zum Beispiel 2002 ja so gefährlich gewesen sind? Hören Viren einfach auf zu existieren? Oder gibt es nicht immer neue Varianten und die gehen immer um die Welt? Wo sind die denn gewesen die ganzen Jahre? Gab es da gar kein SARS mehr? Oder haben wir einfach, weshalb hat das Robert-Koch-Institut nie danach geguckt, wo SARS-Viren geblieben sind? Die gab es doch aber einmal in China da und sind die plötzlich weg? Das sind doch Beta-Coronaviren. Und das sind alles Fragen. Und woran erkennt man diese da? Und dann gibt es diesen Test, diesen PCR-Test, den kann man benutzen. Und da hat Herr Drosten gesagt, ja, Beta-Coronaviren, darauf ist dieser Test positiv. Dann ist der Test natürlich, wäre er auch positiv auf die älteren Beta-Coronaviren. Aber er ist vorher nicht angewendet worden. Was hat sich denn da verändert? Oh, dann müssen wir mal nachgucken, was hat sich da verändert? Dann gucken wir mal nach, sind denn plötzlich mehr Menschen krank geworden? Das könnte man ja nicht gucken. Da ist ja was Neues, ein neuer Erreger, der gefährlich sein soll. Woran erkennt man das? Da guckt man mal nach in die ganzen Monitorprozesse, die da überall stattgefunden. Das ist ja eine Atemwegsinfektion. SARS ist ja auch eine Atemwegsinfektion, Lungenentzündung. Geht los mit Atemwegen, oberen Atemwegen. Gucken, wo wird denn da nachgeguckt, ob es mehr oder weniger gibt? Robert-Koch-Institut. Gucken wir uns doch mal die Zahlen an. Zum Beispiel. oder in Schottland oder in USA. Überall wird nach diesen Frequenz von Atem gehen. Da müsste man noch irgendwo sehen, dass da was um die Welt geht. Dass da was mehr wird. Das sind die Dinge, die ich gemacht habe, routinemäßig gemacht habe, die ganze Zeit. Und ich habe da nichts gefunden. Ich habe die ganzen Daten, ich habe ich aufbereitet, kann ich zeigen. Und also ich, dann muss mir jemand sagen, aber dann kommt er, aber guck doch mal in Italien, in Norditalien, siehst du nicht die Särge und in New York sind doch gestorben wie die Fliegen. Sag ich, ja, guck mal, das stimmt, da sind welche gestorben. Weshalb sind die in San Francisco nicht gestorben? Gibt es solche Pandemie? Was könnte sonst noch ein Faktor sein, der dazu geführt hat, dass diese Menschen gestorben sind? Kann es sein, dass da falsch behandelt worden ist in einigen Kliniken? Kann es sein, dass da irgendwelche anderen Dinge eine Rolle spielen? Also wir müssen der Sache doch auf den Grund gehen. Das muss doch plausibel sein. Wenn eine Regel, die Welt, das ist ja angeblich Pandemie, dann muss man das irgendwie nachvollziehbar auch ja darstellen können. Und das sind die Fragen, da möchte ich mich gern drüber unterhalten.
Da gibt es übrigens eine Analogie zur erworbenen Immunschwäche, bekannt unter dem Namen AIDS. Bekannt wurde das in den 80er Jahren. Und inzwischen ist aus diesem Todesurteil eine chronische Krankheit geworden. Tja, aber wie passt das dazu, dass man in tiefgefrorenen Blutproben von Seeleuten aus den 50er Jahren den gleichen Erreger auch gefunden hat?
Also HIV-Viren, also Retroviren, sage ich mal so.
Ja.
Gibt ja verschiedene, die ändern sich ja auch. Und die sind ja, die haben wir in unserem Körper, die beherbergen viele von uns. Und da ist die Frage ja immer noch, ist das die Ursache für eine Immunschwäche oder ist sie da, oder sind das nur zwei gleichzeitig bestehende Sachverhalte? Da sind Leute, die haben eine Immunschwäche. Und dann gibt es viele Leute, bei denen kann man diese HIV, also diese Viren nachweisen oder Spuren davon nachweisen. Und das, ich muss sagen, da habe ich nie selber geforscht und ich weiß nur, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und das ist da, ich habe ja meine AIDS-Beratung gemacht, ich war der Meinung, das ist die Ursache. Ich war selbst davon überzeugt, dass diese Viren übertragen können und dass die Immunschwäche machen. Und habe Leute entsprechend auch beraten, dass sie vorsichtig sind, Kondome nehmen und so weiter. All das habe ich ja gemacht. Ja. Und ich bin unsicher geworden. Ich habe dann eigentlich, um mich zu vergewissern, bin ich mal in eine Ambulanz gegangen in Berlin. Und die spezialisiert war auf HIV-Infektionen. Und dann habe ich mit dem Doktor da zusammen, habe ich einen Tag lang Patienten gesehen und habe mir erklären lassen, wie die da arbeiten. Und dann ist mir aufgefallen, dass da eigentlich HIV-Infektion, also eine Immunschwäche durch diese Viren, das habe ich nicht getroffen. Ich habe Leute getroffen, die hatten Lymphome, also die hatten immunologische Erkrankungen des Immunsystems. Und die waren aber auch alle schon lange behandelt mit Therapeutika. Und da ist für mich die Frage aufgetreten, was war denn da zuerst? Wie ist das angefangen? Und ich glaube, da habe ich den Eindruck bekommen, dass diese Therapeutika, die man einsetzt bei HIV, bei gesunden Menschen, nur weil ein Test positiv war, jetzt man präventiv hochwirksame, starke, auf das Immunsystem wirkende Medikamente ein. Da war ich skeptisch und habe gedacht, das muss man erstmal auseinanderhalten. Kann es sein, dass ein Großteil dieser Folgen, dieser Schwäche, die dann auftritt, dass die eventuell nur durch die Medikamente kommt? Diese Frage möchte ich geklärt haben. Und die ist mir nicht klar bisher. Ich kenne auch keine Studien, die das wirklich sauber mal versucht haben, auseinanderzuhalten. Ich kenne übrigens auch keine Studie, und das kann ich nur zitieren, von Leuten, die sich da lange mit beschäftigt haben, diesen Kausalzusammenhang zwischen HIV-Nachweis und Immunschwäche auf der anderen Seite wirklich belegt haben, weiß ich auch nicht. Also das zu HIV, da ist bei mir noch ein großes Fragezeichen, aber ich bin da sehr skeptisch. Und ich sehe auf der anderen Seite, ich habe ja viel zu tun gehabt mit Gavi und mit diesen, als ich in Afrika Berichterstattung hatte für Zentralafrika, sind die mir überall begegnet. Diese Bill Gates Organisation, die er gesponsert hat und wo er immer Gutes tun wollte und überall für Präservative und Geburtenregelung geworben hat, das ist mir ja immer überall begegnet, weil ich im Entwicklungsausschuss war. Und da habe ich gedacht, naja, ist ja schön, dass der sich so Mühe gibt und dass der das macht. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass da Medikamente ausprobiert wurden. Und ich habe dann auch gelernt, dass er investiert in Firmen, die diese Medikamente dann auf den vermarkten wollen, dass er da spekuliert im Bereich der Arzneimittelindustrie.
Ja. Also,
und da ich etwas misstrauisch geworden bin und natürlich durch die Schweinegrippe dann umso misstrauischer wurde, bin ich ja dann zu Transparency gegangen und war da im Vorstand und habe mich um Korruption gekümmert und habe mich um Interessenkonflikte gekümmert. Und das ist natürlich, da kann man sagen, jemand, der Korruption sucht und der versucht, Korruption zu vermeiden, das ist von vornherein jemand, der immer das Böse sieht und der wie ein Staatsanwalt praktisch professioneller Verschwörungstheoretiker sein muss. Nee, aber ich habe mich nie so gefühlt, sondern ich habe immer Fragen gestellt. Und diese Frage nach den Interessenkonflikten, die ist in der Medizin extrem wichtig. Extrem wichtig.
In der Tat. Übrigens, lustige Zwischenfrage. Hat jemand von Ihnen in den letzten 4 Jahren eine oder mehrere schwere Erkältungen gehabt?
Ja, ich habe 2 gehabt. Und einmal, als ich durch Polen gereist bin und mich unheimlich viele Leute in den Arm genommen hatten im Januar, da war ich todkrank. Und da habe ich bei mir den Test gemacht, den einfachen, und den Antigen-Test, und der war negativ. Und da war ich natürlich sehr erleichtert und habe gesagt, guck mal, es gibt doch noch was anderes als Corona, was einen sehr, sehr krank machen kann.
Frau Fischer, hatten Sie eine Erkältung?
Ja, ich hatte auch eine Erkältung. Die war tatsächlich auch ein bisschen außergewöhnlicher als vielleicht sonst. Also, aber ich glaube, es war eben tatsächlich eine klassische Grippe.
Ja.
Und jetzt erzähle ich Ihnen was. Das hört sich an wie eine Erzählung von Baron Münchhausen. Es ist aber wahr. Wegen dieser Corona-Grippe habe ich, seit das aufgetaucht ist, keine Erkältung mehr. Aber warum? Das hat gar nichts mit der Impfung zu tun, sondern als die ersten Meldungen kamen mit Wuhan, habe ich mir als erstes gedacht, ach du Scheiße, haben diese Chinesen einen C- oder B-Waffenunfall gehabt? Was ist da los? Da man ja keine Ahnung hatte, was wirklich dahinter steht, gab diese Medienkampagnen, habe ich mir zumindest eines gedacht, ich muss mein Immunsystem stärken. Und dann fiel mir wieder mein damaliger Hausarzt ein, der würde von jedem Journalisten sofort Verschwörungstheoretiker genannt, weil es ein Impfgegner war. Inzwischen praktiziert er in der Schweiz und wollte mir auch immer was von Chemtrails erzählen und sowas. Jedenfalls ein begnadeter Mediziner, weil man kam rein und der hat gesehen, was einem fehlt. Und sowas erwarte ich von einem Arzt. Ja, und er sagte, wir haben hier in Deutschland, das ist ja nun nicht überraschend, weil wir leben ja hier nicht in Spanien, wir haben in Deutschland alle einen Vitamin-D-Mangel. Und er führt sich Vitamin D in hoher Konzentration jeden Tag zu. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir dann angeguckt, was das Gedöns in der Apotheke kostet. Was? Und dachte mir, ihr seid doch wohl bekloppt. Und im Drogeriemarkt, DM, fand ich das. Und also ich schwör's, ich gebe jedem hier eine eidesstattliche Versicherung ab. Ich kriege kein Geld von Taxofit dafür, dass ich das jetzt sage. Also die Firma heißt Taxofit. Und ich nehme jeden Tag ein Produkt, das heißt irgendwie irgendwas mit 15, und da ist drin neben Vitamin C hochdosiert Histidin, Zink und Selen einerseits, und ich nehme eine Vitamin D3 mit 2500 Einheiten. Für Sie als Arzt, Sie wissen, dass das relativ viel ist. Und das mache ich seit 4 Jahren. Seitdem habe ich nie wieder eine Erkältung gehabt. Das hat aber mit der Impfung nichts zu tun.
Ja, sehr gut. Es stimmt. Es ist eine unheimlich gute Möglichkeit, sich zu schützen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb die Grippe immer im Winter kommt. Mhm. Nicht? Im Sommer ja. weniger Probleme. Da bilden wir selber und da bilden wir selber ja. genug Vitamin. Nun lebe ich zurzeit in einem Land, in dem die Sonne sehr viel scheint. Und von daher brauche ich ein bisschen weniger Dosis. Aber grundsätzlich ist das völlig richtig. Und ja. ich frage mich auch, wie sich das auswirkt. Zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr stark gebräunt ist, sehr braune Haut hat, weil die Sonne brennt jeden Tag in seinem Heimatland. Und da kommt ja, wenn der jetzt nach in ein Land kommt, wo die Sonne kaum noch scheint, ob da überhaupt genug Vitamin D gebildet wird. Das ist mir nicht bekannt, aber das wäre mal spannend, Frage vom Hauttyp, jetzt die Vitamin-D-Konzentration zu finden. Und jemand, der ganz blass ist, der ist es ja gewohnt, der nimmt ja alle Sonne auf, die er nur irgendwie kriegen kann, weil da ist ja kein Pigment dazwischen, der ist also nicht geschützt. Vielleicht braucht er ein bisschen weniger Dosis. Also ich finde es unheimlich spannend. Und da gibt es aber ja Untersuchungen. Herr Nils hat da ja auch sehr viel drüber geschrieben und hat da ja auch Bücher drüber geschrieben, war ja auch schon bei uns zu dem Thema Vitamin D. Also ich finde, das ist eine kostengünstige, einfache, ja, die das Winterrisiko minimierende ja. Möglichkeit, Prävention zu betreiben. Ja.
Und diese Dinger da, diese Präparate im DM da von Taxofit, die kann sich sogar ein Harzer leisten. Also das ist kein Thema.
Schmecken auch nicht so schlimm Leberkram.
Wolfgang, es gibt Studien, dass zum Beispiel afroamerikanische Kinder tatsächlich einen größeren Vitamin-D-Mangel oder also jedenfalls der Bevölkerungsteil eben einen deutlich größeren Vitamin-D-Mangel jetzt zum Beispiel in New York oder so aufweist, weil die eben das tatsächlich nicht so absorbieren wie eben jetzt ganz bleiche Leute, die halt darauf spezialisiert sind. Ja. Ich würde noch mal eine Sache gern wissen, weißt du, Wolfgang, weil du dieses Transparency erwähnt hast. Also ich war ja auch mal Mitglied für, glaube ich, ein Jahr, aber ich bin genau nach einer Sitzung dort wieder rausgegangen, als ich nämlich den Eindruck hatte, dass die Themen, die ich irgendwie angesprochen habe, überhaupt gar nicht von Interesse waren und man ja lang darüber dann fabulierte, dass man in die Schulen gehen wollte und eben dort Korruptionsprävention und Aufklärung betreiben wollte. Und dass man aber die tatsächlich von mir jetzt auch zumindest angefragten korrupten Vorgänge jetzt in Bezug auf Berlin, da hatte man gar kein Interesse der Sache näher zu rücken. Ich habe dann so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das doch mit einem sehr, ich weiß nicht, mit vielleicht man da auch nur mit so einem Auge so irgendwie guckt. Und ich habe dann auch einen Bekannten, der war eine Zeit lang in China und der hat gesagt, da war ja auch irgendwie Transparency aktiv. Und er meinte, da sei bekannt, da würde, also ich zitiere das jetzt nur, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber da sagte man, würde man sagen, na, die sitzen doch sowieso die ganze Zeit mit am Tisch von den ganzen Vorgängen, wo dann vielleicht auch korruptive Elemente daraus entstehen können. Ja, ich sage das jetzt so vage, weil ich das auch nicht genau weiß, aber ich war jedenfalls so ein bisschen erstaunt. Und insofern, warum bist du denn, ich meine, war dir das oder hattest du den Eindruck, dass man da tatsächlich viel gegen Korruption machen konnte in dieser Organisation?
Ich bin 2009 dort gefragt worden von Angela Spelzberg und von Peter Schönhöfer. Das sind beides Menschen, denen ich sehr vertraue und die sehr, sehr gut gearbeitet haben, auch vorher, die bei Anhörungen waren und die viel Ahnung haben also professionell auch mit den Themen im Gesundheitswesen umgehen. Und die haben mich gebeten, dazuzukommen und ihnen zu helfen. Denn es ging um diese Geschichten, WHO, Schweinegrippe und diese ganzen, ja, das war ja ein sehr korruptives Geschehen. Und deshalb bin ich dahin gegangen. Und diese Arbeitsgruppe Gesundheit, die ich dann von Anfang an geleitet habe, 10 Jahre lang geleitet habe, da habe ich ja die Themen setzen können. Da habe ich ja sehr viel Einfluss nehmen können. Die hat aber innerhalb des Vorstandes immer zu Ärger geführt. Also ich habe immer Probleme gehabt innerhalb von Transparency. Und mir ist bewusst geworden, dass diese Koalition gegen Korruption, wie sie sich genannt hat, wo also auch Vorstandsmitglieder von großen Konzernen drin waren, wo Berater drin waren, die große Konzerne beraten hatten, ob das nur Allianz ist oder ob das irgendwelche, ja, es waren auch von Helios und von waren da Leute drin aus der Chefetage, die saßen da mit und haben da mit bestimmt, welche Themen denn da behandelt werden sollten. Und da hat es immer Konflikte gegeben. Ganz große Konflikte gegeben. Die fand ich aber spannend. Mir ist es klar gewesen, dass dort bei Transparency unterschiedliche Interessen am Tisch saßen. Und ich habe die immer angesprochen und deshalb wollte ich mich auch loswerden. Also das war schon ein Problem. Und ich habe dann nachher gesagt, als die dann mich abschießen wollten, als das mit Corona losging, habe ich ja auch weitergemacht. Und da haben die dann gesagt, das sei ja ganz schlimm und das sei ja rechts. Und da fingen sie auch diese Geschichte an, mich zu diffamieren. Und da habe ich gesagt, dass das wohl wenig Zweck hat. Ich finde die Arbeitsgruppe, da bin ich noch in der Arbeitsgruppe geblieben, weil ich ja noch Leiter war. Und da waren noch welche drin, mit denen ich gut arbeiten konnte. Aber das wurde unheimlicher Druck gemacht. Und dann wurde auch versucht, da Leute reinzubringen in die Arbeitsgruppe, die das Ganze dann auch blockierten, wurde polarisiert. Und da habe ich dann gesehen, das ist ein totes Pferd, da muss ich absteigen. Und bin dann ausgeschieden, bevor sie mich rausgeschmissen haben. Und außerdem hatte ich vorher festgestellt und hatte das öffentlich angesprochen, öffentlich, dass Transparency International UK, die sich dann ja herausgenommen hatten, das Thema Arzneimittelkorruption, also im Bereich Arzneimittel, für die ganze Organisation zu bearbeiten, die wollten auch, dass Deutschland damit macht. Da habe ich mir gedacht, nee, das machen wir nicht, wir machen aber euch nicht mit. Und ich hatte herausgefunden, dass die zu 40% zum Beispiel von Glaxo finanziert werden. Und das hatte ich, und dann war Wellcome Trust war noch ein bisschen dabei, da waren noch andere dabei. Und das hatte ich auch vorher festgestellt, zum Beispiel die Transparency, die Sparte auch UK, die jetzt sich um Korruption im Militär- und Rüstungsbereich kümmert, dass die auch von der Industrie gesponsert wird. Und ich habe das angesprochen im Innenministerium, einer öffentlichen Veranstaltung. Habe ich gefragt, auf dem Podium sitzende Vertreterin von Transparency UK, ob es stimmt, dass Transparency zu 40% von Glaxo finanziert wird. Da musste sie ja sagen. Daraufhin war diese Veranstaltung war da großes Schweigen. Und keiner guckte mich mehr an. Und dass meine Tage natürlich bei Transparency gestellt waren. Aber ich kann nur insgesamt sagen, ich habe ja mit vielen NGOs zu tun gehabt. Und NGOs sind eine Möglichkeit, Einfluss auf die Politik zu nehmen, die Grassroot zu besetzen, zu kaufen. Da kann man sich praktisch das, was sich nennt Grassroot, was sich als Repräsentanten der Bevölkerung darstellt, öffentlich, Change.org und wie sie alle heißen, diese ganzen Organisationen. Da reicht es, wenn man dafür sorgt, dass die richtigen Geschäftsführer da hinkommen, da reicht es, dass man sie mit Geld ködert und dann kann man die benutzen, um seine Dinge besser umsetzen zu können. Die sind alle noch kritisch, machen alle noch, sammeln alle noch Spenden, wollen alle noch die Welt verbessern, aber tun nichts mehr gegen diese Interessen, gegen die man eigentlich dringend was tun müsste. Und die sind entschärft, die sind benutzt, gekauft. Und NGOs, ich kannte das vorher von Selbsthilfegruppen, ich war ja auch Präsident der Rheuma-Liga in Schleswig-Holstein, für 10 Jahre lang. 12.000 zig Mitglieder nachher zum Schluss. Und da habe ich gemerkt, dass wie die Industrie immer versucht hat, überall mithilfe dieser NGO die Patienten und die Ärzte dazu zu bringen, ihre Präparate zu verordnen. Und habe da immer gegen angekämpft, immer. Die ganze Zeit. Und ich wurde immer wieder einstimmig wiedergewählt zum Präsidenten. Trotzdem von den Leuten, von den Mitgliedern. Und dann plötzlich sagten mir meine Vorstandsmitglieder, du Wolfgang, weißt du, wenn du bei uns Präsident bleibst, kriegen wir kein Geld mehr von den Krankenkassen. Da war plötzlich Druck gemacht worden auf den Vorstand, dass wenn ich da bleibe, dass sie denn die Gelder für die öffentliche Unterstützung, dass sie dann da das Ganze kritisch sehen würden. Da haben sie mich gebeten, rauszutreten. Und da bin ich dann auch ausgeschieden. Das ist alles 2020 im Frühjahr gewesen. Also ich habe lauter solche Dinge erlebt und habe gesehen, wie stark der Druck ist auf die Organisationen, wie stark der Druck ist auch auf die NGOs, wie stark dort, die hängen ja alle an Spendengeldern, die hängen ja alle irgendwie an Töpfen und brauchen Geld, um ihre Arbeit zu machen und damit.
Wenn Sie noch Zeit haben, wenn Sie erlauben, hätte ich dazu eine Frage.
Ja.
Also es gibt da den alten Spruch, wer gut schmiert, der gut fiert. Und es gab mal ein Regime in Deutschland, was die Haltung hatte, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, bloß das haben wir jetzt wieder, bloß in Gestalt der Grünen. Da fährt so eine verrückte Baerbock durch die Gegend und labert irgendeinen Blödsinn von feministischer Außenpolitik. Ich finde, dass für uns unsere Demokratie, unser weltweit anerkanntes Grundgesetz die beste aller Lösungen ist, die wir historisch gesehen haben. Und das heißt, wir sollten das auch eben verteidigen. Aber was für uns gut und richtig ist, das muss für andere Völker noch lange nicht richtig sein. Und das heißt, da muss man auch einen Respekt haben vor anderen Kulturen, anderen Völkern. Und jeder Wirtschaftsfachmann wird doch unter der Hand, das wird dann natürlich nicht öffentlich auf einer Pressekonferenz oder auf einer Hauptverhandlung sagen, aber wird doch unter der Hand zugeben, dass es in bestimmten Ländern einfach gar nicht anders machbar ist, an vernünftige Aufträge heranzukommen, als durch Entscheidungshilfen in Form von Koffern mit Bargeld. So, ja. Und was ich dann aber nicht verstehe, wieso sind denn bei so einer Organisation wie Transparency Vertreter von Konzernen überhaupt drin? Ist das nicht ein Konstruktionsfehler? Das mutet für mich an, wie einen Zuhälter zum Leiter eines Mädcheninternats zu machen.
Genau so ist es mir vorgekommen auch. Und ich habe, das ist eben damit argumentiert worden, dass es eine Koalition ist gegen Korruption und dass auch ein großer Konzern Korruption bekämpfen muss. Und da ist es, das ist was dran. Korruptionsbekämpfung ist notwendig für jede Organisation. Auch die Mafia muss dafür sorgen, dass ihre Jungs nicht korrupt sind.
Okay.
Das ist eine systemische Betrachtungsweise. Aber die Interessen natürlich der Mafia oder die Interessen der Allianzversicherung oder die Interessen jetzt der Bevölkerung, die in einer Region wohnen, die sind nicht die gleichen. Das heißt, die Organisation setzt sich nicht ein für die Interessen. Und wenn sie das verschleiert, diese Konflikte zwischen ihren einzelnen Mitgliedern, wo das eine Mitglied davon lebt, dass das andere Mitglied besticht und so weiter, also wo wirklich ja Riesenkonflikte sind. Und wenn man das nicht auf den Tisch legt, wenn man sagt, mein Petitum war im Vorstand, wir müssen das trennen. Lass die Wirtschaftskorruption bekämpfen bei sich. Aber lass die öffentlichen Güter, da dürfen die nicht mitreden. Das war mein Petitum, das habe ich immer wieder eingebracht. Und dann nachher diese Geschichte, ein zweites Thema, was ich eingebracht habe, war der Kampf gegen die institutionelle Korruption. Ich habe dann, dass wir diese Pille-Palle-Beamtenbestechung, das ist ja, da hat die Organisation selbst, wo die Beamten angestellt sind, ja kein Interesse dran. Aber was wir sehen jetzt, ist das, da kümmert sich keiner mehr um Beamtenbestechung. Es wird das ganze Amt gekauft.
Ja.
Ja gut, jetzt läuft ja auch viel über die Gesetzestexte, die dann eingebracht werden und wo man.
Ja, die Lobby hat gelernt, dass Bestechung, je höher sie ansetzt, am effizientesten ist.
Ja, aber ich glaube, der Punkt, also mit der Transparenz, das ist das eine, das müsste auf jeden Fall dann auch ganz konkret gesagt werden, wo jeweils die Interessen sind, für alle immer schön erkennbar, ja, ich vertrete das und das. Und die andere Sache, weißt du, da gibt es schon auch eine Seite, also dass man kann sich ja auch rauslösen aus der Organisation und sie von außen bekämpfen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, man könnte jetzt ein Transparency-Gegner sein und sagen, guck mal, die sind alle korrupt oder da ist es irgendwie so, da funktioniert gar nicht. Aber ich finde dieses manchmal eben auch dieses Drinbleiben und dann von innen versuchen, Dinge nach außen
zu bringen. Ich fand das sehr, es hat sehr viel gebracht. Das war nicht einfach bei Transparency, aber diese Streite und diese Auseinandersetzung mit diesen Themen, das Einbringen, dass nachher der Vorsitzende sogar sagt, ja, institutionelle Koalition, das soll unser zukünftiger Schwerpunkt sein. Da warte ich immer noch drauf. Aber das ist dann diskutiert worden. Doch, doch. Und was auch schön war, es gab dann überall in Europa gab es Organisationen, die nannten sich, das waren Korruptionsbekämpfer im Gesundheitswesen. Und zwar waren das immer die Krankenkassen und die Gesamtkrankenversicherung, die Betrügereien der Ärzte und Krankenhäuser und so weiter versuchten aufzudecken und Falschabrechnungen und solche Dinge, denn hintergeben. Das gibt's immer noch. Die Abteilung für Fehlverhalten im Gesundheitswesen gibt's in allen Krankenkassen. Und die haben so eine Organisation gehabt, EHFCN, Für ganz Europa haben die sich zusammengetan und da haben wir schöne Diskussionen gehabt, weil die Systeme ja unterschiedlich sind. Staatliches Gesundheitswesen, Privatversicherung, schwerwiegender, mehr im Vordergrund. Bei uns in Deutschland dieser Wahnsinn, dass wir Solidargemeinschaften in den Wettbewerb gestellt haben, was ja völlig abstrus ist. Und was daraus sich ergeben. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass Deutschland da mitmacht in dieser europäischen Organisation. Das hat lange gedauert, bis denn dieser Spitzenverband, der denn dafür verantwortlich war, zugestanden hat, ja gut, okay, dann treten wir dem bei. Und dann haben wir in Berlin 2019 war das noch. Haben wir eine große Veranstaltung und da habe ich auch noch eine Rede gehalten über Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen und das war alles wunderbar. Und ich bin in Karthago gewesen, also in der Universität von Karthago in Tunesien eingeladen worden, für Transparency, habe einen Vortrag gehalten, wurde gewünscht vom neuen Gesundheitsminister zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Das waren sonst erlauchte Gesellschaften, wo wir dieses diskutiert haben. Und ich habe immer gehofft, vielleicht kannst du so ein bisschen was bewegen. Aber es ist die Interessen, die da im Gesundheitswesen eine Rolle spielen, dass man mit der Krankheit von Menschen Geld verdienen kann, ist ein Grundkonflikt. Und dieser Grundkonflikt, den zu lösen, das erfordert eine völlig andere Gesundheitspolitik. Und ja, habe ich 15 Jahre lang versucht in der SPD, hat nicht geklappt.
Herr Kessler, ich habe noch mal eine Frage, oder entschuldigen Sie, sagen Sie bitte.
Da möchte ich direkt dran anknüpfen. Ich habe zu dem Hans Bistner gesagt, sollte er entweder in der CDU oder in dieser neuen Partei Werteunion, der ich nicht beitreten werde, im Landtag landen von Thüringen, dann erwarte ich, dass er Gesundheitsminister wird. Dafür hätte er sicher auch das Talent, aber mal ganz im Ernst, ich bitte Sie, Herr Dr. Wodak, wenn der Ulrich Janssen Sie informiert über das Ansinnen von Hans Pistner, dass Sie das bitte wohlwollend prüfen.
Also ich hoffe ja, ich sehe auf Bundesebene keinen Ausweg aus diesem Dilemma, in das wir da fürchterlich reingeschlittert sind. Aber ich hoffe, dass wir zum Beispiel das Ganze aufbrechen, so wie Florida das aufgebrochen hat. Und wir einzelne US-Staaten versuchen jetzt nicht mitzumachen, dass es in Deutschland Bundesländer gibt, die haben ja die primäre Zuständigkeit für den Gesundheitsschutz. Und dass die der Bundesregierung sagen, was fällt euch ein, auf Bundesebene das zu tun, was unsere Sache ist. Ja. Wir machen nicht mit. Also ich denke, das ist eine Möglichkeit, ein Bundesland selbstbewusst sagt, unsere Aufgabe verfassungsmäßig ist der Gesundheitsschutz, Daseinsvorsorge. Und das machen wir. Und wir trauen da nicht einfach euch, nur weil ihr da sagt, das müssen wir jetzt alle machen, sondern wir haben unsere eigenen Leute, die wissen Bescheid und wir entscheiden das. Da kann es Ärger geben, ja, aber den Ärger würde ich gerne durchstehen.
So. Frau Fischer, Sie wollten mich noch was fragen?
Ja, ich wollte Sie noch was fragen. Und zwar, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie so eine Entwicklung sehen in Richtung eines Aufweichens dieser Gegenseite, sage ich jetzt mal, oder dieser Verkrampfung in der Mitte der Gesellschaft, ja, oder die auch die Journalisten jetzt offener sind für argumentative Ansätze, zum Beispiel wie von Wolfgang. Meinen Sie denn, dass das ein Trend ist, der auch nachhaltig sein kann, oder könnte sich das auch jederzeit wieder, wenn jetzt die Propaganda in eine andere Richtung läuft oder irgendwas passiert, dass das dann auch wieder ganz leicht umkehrbar ist? Oder meinen Sie, das ist irgendwie wie so eine Art Fluss, den man jetzt auch nicht mehr so richtig aufhalten kann, weil eben vielleicht auch viele Fakten jetzt ans Licht kommen und das eben dann auch in dieses, also sozusagen ins Thema passt? Wie sehen Sie das?
Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Das steht nämlich, das ist eine Entwicklung, die auf wackeligen Füßen steht, die durch Leute wieder kaputt gemacht werden kann, die es übertreiben. Also ich rede jetzt von der Fraktion, die von den bösen Rothschilds und von Soros reden und sagen, dass Bill Gates Kinder ist. Wenn die anfangen, dann da plötzlich mitzumischen, dann reißen die praktisch mit dem Hintern um was Leute wie Wolfgang Wodak mit den Händen aufbauen. Also das heißt, es ist hier kluges Agieren gefragt und Ausdauer, weil es ist ein sehr dickes Brett, was man bohren muss.
Ja.
Ja, den richtigen Weg zu finden, das ist unheimlich schwer.
Ja.
Es ist natürlich so, dass man wissen muss, denn wenn man Gefahr läuft, jetzt von der anderen Seite, da ist einer, der findet den richtigen Weg, werden sie alles versuchen zu polarisieren und Fragen zu stellen oder zu Situationen herbeizuschaffen, die wieder das Ganze spalten und die wieder versuchen, dann Keil reinzutun. Natürlich wird man das tun, klar.
Ja. Genau.
Aber das muss man sagen, wozu machst du das? Was hast du vor? Ja. Was ist dein Problem? Was wollen wir gemeinsam lösen?
Ein kleiner, etwas launischer Kommunikationsansatz. Also ich bin katholisch und durchaus auch gläubig. Wobei gläubig bei mir nicht heißt fromm. Also ich lege einen ganz großen Wert auf diesen Unterschied. Und ich bin ganz ehrlich gesagt eher ein Fan des Alten Testaments als des Neuen. Aber der neutestamentarische Gedanke, glaube ich, hier zielführend dergestalt, dass es, bis man das Ziel erreicht hat, glaube ich, klug ist, auf ihrer Seite, und ich zähle mich jetzt mal als jemand aus der kritischen Mitte mal mit dazu, dass es klug ist, bei manchen Anwürfen der Gegenseite die Faust in der Tasche zu machen, sie freundlich hinwegzulächeln und genau ihre Frage zu stellen, Herr Dr. Wodak, nämlich, warum sagst du das so? Was ist dein Motiv? Wessen Interessen dienst du? Warum kommst du nicht ohne Diskreditierung aus, ohne Diffamierung?
Kann ich gar nicht sagen. Also wenn jemand mit Dreck wirft, ist das immer der Dreck des anderen.
Ja.
Von daher berührt mich das nicht. Also wenn mich jemand mit Dreck bewirft, beschimpft oder so, das ist sein Dreck.
Ja.
Und ich interessiert, weshalb er nicht einfach mit mir redet, so dass wir die Scheiben klar haben, dass wir miteinander weiterkommen. Denn diese emotionalisierte Diskussion und dieses Beleidigen und so, das steht ja dann zwischen einer inhaltlichen, das stört eine oder macht sie sogar unmöglich, eine inhaltliche Diskussion. Und wenn ich sehe, die inhaltliche Diskussion ist nicht möglich, dann verschwende ich auch meine Zeit nicht damit. Tut mir leid.
Aber
weiter bellen, schimpfen und Waden beißen, aber das ist nicht mein Ding.
Also um nochmal auch das nochmal zu wiederholen gegenüber Frau Fischer, das ist kein stabiler, in Beton gegossener Trend, gewiss nicht, sondern das steht auf wackeligen Füßen, man sollte klug agieren und Schritt um Schritt vorangehen mit Geduld und Ausdauer. Und ich halte es aber nach wie vor, ich glaube fest daran, dass es möglich ist. Und der Film, um damit wieder zum Beginn des Ganzen zu kommen, der die Premiere hat am 18. in Berlin, dieser Film ist einer der ersten wichtigen Schritte auf diesem Weg.
Ja, in diesem Sinne. Und der wird wahrscheinlich auch noch interessant sein. Und insofern, ja, also ist doch schön. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt noch Tickets gibt oder so, aber wir hatten das ja auch über einen Ausschusskanal auch nochmal gepostet. Und da, wie heißt die Webseite jetzt davon oder findet man das?
Also da gibt es im Moment ein paar Aktualisierungen und da kriegen Sie alle entsprechenden Auskünfte zeitnah von Ulrich Janssen.
Okay, cool. Also auf jeden Fall.
Ich werde das noch twittern heute. Ich habe da diesen Poster von Ulrich Janssen bekommen, den habe ich gesagt, das werde ich in meinen Medien auch verbreiten. Ich werde es also auf meinen Twitter stellen, den Poster, und dann kann man da auch gucken.
Gut. Sehr gut.
Ja, das ist sehr spannend. Also mal gucken, wie das alles wird. Herr Gassner, wollen Sie noch?
Wenn es ausgebucht ist, dann müssen wir es gleich wiederholen. Dann müssen wir noch eine Veranstaltung.
Und deswegen nochmal die Wiederholung. Bitte bewerten Sie das Ansinnen von Ulrich Janssen im Zusammenhang mit Professor Pistner positiv.
Grundsätzlich, ich bin ein positiver Mensch. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Gut.
Alles klar. Also, Herr Gassner, herzlichen Dank. Ich finde, es ist sehr spannend. Man hat auch ein bisschen einen Einblick bekommen in dieses Politik oder wie will man sagen, dieses kommunikative Thema, was eben, glaube ich, schon auch sehr, sehr gut ist. Und ich meine, wir haben uns ja eigentlich auch immer bemüht, hier jetzt so, dass die Dinge auch nicht zu schlagwortartig zu kommunizieren, sondern eben wirklich sachlich zu bleiben und in der Diskussion zu bleiben und auch mal irgendwelche Meinungen anzuhören, die man dann vielleicht auch kritisch hinterfragt oder so.
Ja.
Wenn man nicht mit sich also auf die Köpfe haut, ja, was ich auch wirklich richtig finde.
Ja.
Wenn wir das gesamtgesellschaftlich hinkriegen würden, wäre das schon ein großer Gewinn. Ja, herzlichen Dank Ihnen, und ich bin gespannt dann auf nächste Woche. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Jo.
Danke sehr. Ja, damit sind wir am Ende der Sitzung heute angekommen. Und ich glaube, wir haben wieder viel gelernt. Es kommen ja doch immer wieder neue Aspekte hoch. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche, und wir sind auch in nächster Woche sogar auch live in Berlin. Wolfgang, du auch vor Ort?
Nee, bin ich irgendwo unterwegs, aber da habe ich eine Veranstaltung abends, aber vielleicht geht es nachher. Ich muss mal gucken, weiß ich nicht. Ich werde mir Mühe geben, nochmal reinzuschauen wieder bei euch.
Ja, das ist doch toll. Wir haben auch schon einen sehr spannenden Gast, der auch persönlich kommt. Nicht nur einen, aber dieser kommt auf jeden Fall persönlich, und insofern wird das, glaube ich, ganz besonders interessant. Ja, wir
also sind ja. Ich gehe dann jetzt mal raus.
Alles klar. Dann
tschüss, danke.
Servus. Bald.
Tschüss. Ja, wir sind ja für unsere Tätigkeit noch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich hoffe, Sie würde mich freuen, wenn Sie uns weiter unterstützen würden. Und dann sehen wir uns ansonsten in alter Frische in der nächsten Woche wieder. Bis dahin einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und bis dahin. Tschüss.
Tschüss, Anna.